Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist wieder Tacheles mit Röper und Stein. Ausgabe Nummer 46 wartet jetzt auf euch. Und natürlich hat sich Thomas das Weltgeschehen in den letzten zwei Wochen wieder genau angeschaut. Viele Artikel hat er veröffentlicht, die wir uns jetzt zur Brust nehmen. Vor allem wird er uns erzählen, was er auf der Konferenz erlebt hat, bei der er als Redner eingeladen war. Und natürlich möchten wir wissen, wie es denn in Russland aussieht mit den ganzen Zensurbestrebungen seitens von YouTube. Was passiert da als Gegenreaktion? All das gibt's jetzt bei einer neuen Ausgabe von Tacheles. Viel Spaß mit Röper und Stein. Hallo Thomas, ich grüße dich und vor allem kannst du mir sagen, was heißt denn auf Russisch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag?
Es ist ziemlich einfach, einfach nur S dnём rождения.
S dnём rождения.
Genau so ist es.
Dann, lieber Freund, S dnём rождения, alles Gute zu deinem Ehrentag. Ich wünsche dir alles Gute und sollte sich heute das Telefon nicht mehr abschalten lassen, dann wissen die Zuschauer gleich, warum das so ist. Du kriegst nämlich einen Anruf nach dem anderen zurzeit, ja.
Ja, ich hoffe, es wird jetzt ruhiger. Es war vorhin ganz schlimm, jetzt ist es gerade ruhiger. Mal sehen, ob wir die Sendung durchkriegen.
Mhm. Und wie fühlst du dich heute?
Ach Gott, wie immer. Ich weiß nicht, fühlst du dich am Geburtstag noch besonders? Irgendwie ist das bei mir vorbei. Normaler Arbeitstag.
Dieses Jahr war es anders. Erstens mal war es Corona, zweitens war es der 50. Also von dem her gesehen war das da ein Moment zum Denken. Ja,
du bist ja auch schon alter Sack, so alt bin ich ja noch nicht.
Genau, du bist genau 1,5 Jahre jünger wie ich, deswegen bist du viel, viel schlauer. Viel eleganter. Nee,
bei mir Samstag werden, also ich habe eine Freundin, die hat am 23. Geburtstag, wir wollten eigentlich zusammen aufs Land ein Haus mieten mit Freunden, aber dann, wie gesagt, haben viele gesagt, oh, Geld und so. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, Samstag feiern wir jetzt zwei Geburtstage zusammen. Also heute kommen sicherlich irgendwelche Leute spontan vorbei, das kann ich nicht verhindern. Gibt es eben Bierchen heute Abend, aber Samstag machen wir hier keine Party.
Solange sie noch nicht jetzt kommen, werden wir aufzeichnen, alles in Ordnung, ja.
Ach, das wird dann eine lustige Sendung.
Ja, Mensch, Thomas, also du bist ja auch jetzt hier schon wieder ganz fleißig gewesen. Junge, Junge, wie viele Tasten du anschlägst jede Woche, das ist ja unglaublich. Also wollen wir einsteigen in die besagten Themen. Also es gibt mal wieder etwas, fangen wir doch an mit Amerika. Ja, da hast du einen Artikel geschrieben, Black Lives Matter, wie Joe Biden die US-Wähler betrügt. Das ist jetzt eine ganz neue Nachricht, oder?
Das ist revolutionär. Aber ich fand es einfach bemerkenswert und deshalb habe ich den geschrieben. Der hat so einen Verkehrsminister ernannt. Ich glaube, das hat er inzwischen zurückgezogen. Der war vorher Chicagoer Bürgermeister und hat als Bürgermeister versucht, den Mord an einem 17-jährigen Schwarzen zu vertuschen, der von einem Polizisten mit 16 Schüssen abgelegt wurde, 2012 oder wann. Aha. Und der Mann wollte das vertuschen. Und Joe Biden, der ja so für die Rechte der Schwarzen und Black Lives Matter und so ist, der hat genau diesen Vertuscher jetzt zum Verkehrsminister machen wollen. Kam nicht so gut an. Und dann hat CNN bei einem Live-Interview mit einem New Yorker Politiker den New Yorker Politiker ausgeblendet. Das können wir uns fast mal angucken. Das ist nämlich ganz lustig, denn der hat dann was erzählt und hat das dann kritisiert, die Sache von Biden. Ne, so, wie kann man so einen zum Verkehrsminister machen? Und zack, war er aus der Sendung geworfen. Da war dann plötzlich das Pausenbild von CNN.
Ach, sieh mal einer an. Sieh mal an, das ist ja lustig.
Gibt es einen Tweet von, habe ich im Artikel vertweetet, also verlinkt. Wenn du willst, können wir den angucken. Aber das ist, wie gesagt, das ist so der Klassiker, ne? Die Zensur in den USA. Biden beschimpfen ist doof. Ja, ich weiß nicht, der Typ, also wie gesagt, ich kann es zeigen. Der Typ, der Politiker, der da dran war, das ist auch noch ein Schwarzer, den haben sie trotzdem aus der Sendung geworfen. Da kennen sie keine Hemmung. Also, ne, hier ist es. And we'll just pick up where we left off. We're talking about the progressive community. So, jetzt. So based on Biden's election so far, do you see anyone that's progressive enough for you?
Well, first, let me say off the top, thank you so much for having me. When I hear names like Rahm Emanuel being floated as part of Biden's cabinet, considering the fact that he covered up the murder of Laquan McDonald in Chicago, considering the fact that he closed over 50 elementary schools and 30 mental health institutions, it's incredibly alarming.
Zack, weg ist er.
Hoppla. Und was sagt sie jetzt? Was ist die Begründung, warum sie ihn ausgeschmissen haben?
Panne, oh, leider, die Leitung ist zusammengebrochen, so ein Ärger auch.
Ah, natürlich, kann natürlich.
Natürlich, im richtigen Moment so ein Zufall. Also, ne, das ist, was in den USA läuft, das ist wirklich, das ist. Beiden kritisieren geht nicht, da fliegst du bei CNN aus der Sendung, keine Chance.
Tja, mein lieber Freund, du hast dich ja auch festgelegt mit deiner Analyse des politischen Geschehens in Amerika. Für dich ist der Drops gelutscht. Deiner Analyse nach wird Joe Biden ins Weiße Haus einziehen am 20. Januar. Und das, wenn ich das so richtig lese, ist es der ein oder andere Leser von dir, hat da andere Thesen oder hat da andere Meinungen, ja? Ich kenne dich ja, du sagst ja nichts, was du nicht belegen oder zumindest gut argumentieren kannst. Was ist denn in deinen Augen der Hauptgrund, dass du sagst, das Ding ist gelaufen für Trump?
Das hatten wir im Grunde schon in der letzten Sendung. Der Punkt ist einfach, Trump war immer der Getriebene. Also der ist bei der Russland-Affäre 3 Jahre der Getriebene gewesen. Dann haben sie ihn durch diese Ukraine-Affäre getrieben mit Amtsenthebung. Der ist nie in die Initiative gekommen. Und so ist es auch jetzt, auch bei der Wahl. Alles, was er versucht hat, nämlich die krummen Geschäfte von Biden öffentlich zu machen, das ist alles medial erstickt worden. Ich war ja auch mir in der letzten Sendung schon sicher, dass die Gerichte Trump abschmettern, weil auch die Richter wahrscheinlich eher Angst um ihr Leben haben, wenn sie jetzt ein Urteil für Trump sprechen und dann die Black Lives Matters vor ihren Häusern auftauchen. Und wir sehen es ja, in immer mehr Bundesstaaten werden Trumps Klagen abgewiesen. Und ich weiß, dass ich für das, was ich da schreibe, immer von vielen Lesern angefeindet werde. Muss ich durch. Was ich da rauslese, ist immer so Hoffnung, ne? Nach dem Motto, nee, Trump hat noch ein Ass im Ärmel. Aber keiner schreibt mir konkret, wie denn, was denn, welches denn? Also es ist immer das Prinzip Hoffnung, aber ohne mir zu erklären, wie es denn funktionieren soll. Weil das ist genau das, was ich nicht sehe. Ich sehe nicht, wie Trump das noch drehen kann. Und wenn ich falsch liege, was ja auch passieren kann, dann schreibe ich einen Artikel, wie schön es ist, Unrecht zu haben. Aber ich glaube, den Artikel schreibe ich leider nicht. Ich glaube, das wird so kommen. Mhm.
Also ich verfolge das auch sehr, sehr interessiert, wie wir alle natürlich. Und ich kann dir da in einem gewissen Sinn beipflichten. Also wenn das nicht vor Gericht landen wird, dann ist das Thema durch, weil alleine die Medienmacht wird das schon so zementieren, dieses ganze Bild. Aber es tut sich einiges in Sachen Bürgerinitiativen. Es gibt eine Seite, die heißt Here's the Evidence, wo also nicht Politiker, sondern einfache Bürger eine Seite ins Leben gerufen haben, wo Leute diese ganzen Punkte aufgreifen. Speziell für Journalisten gedacht, um sich damit eben mal ein Bild zu machen, wie weitgreifend und wie vielfältig die Wahlmanipulationen da sind. Und ich habe mir vorhin gerade noch von Rudy Giuliani was reingezogen. Der hatte auch so einen Podcast, Common Sense with Rudy, wo er nebenbei fette Havanna-Werbung macht. Und also irgendwie, das ist schon eine Type, muss ich echt sagen. Also ich bin jetzt kein Fan von ihm, weil der hatte auch bei 9/11 seine Finger mit im Spiel. Also das ist alles andere als ein Chorknabe, wissen wir ja. Aber der hat auch gesagt, Leute, wir haben hier wirklich in 6 Staaten, haben wir so viele Fakten zusammengetragen, da wird eins nach dem anderen wird jetzt vorbereitet und dass die wirklich abgeschmettert sind von den Gerichten, das sehe ich auch noch nicht. Ich lese auch auf deutschen Seiten, Science Files zum Beispiel ist eine sehr gute Seite, wo wirklich super Journalisten die ganze Zeit das direkt verfolgen und auch alles übersetzen. Die sagen also auch, wenn zum Beispiel die Frau Sidney Powell, diese angeblich gefeuerte Anwältin, die ist aber gar nicht gefeuert, ja, sondern die macht da schon noch mit, wenn die Frau Powell solche Dinge behauptet, die sie nicht beweisen kann, dann hätte sie nicht alle Tassen im Schrank. Sowas sagt nur jemand, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Und dann kommt ein Satz später, Frau Powell sieht nicht aus, wie wenn sie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Also die legale Mannschaft oder die Rechtsmannschaft von Trump, die bereiten da wirklich große Dinge vor. Und ich muss aber gestehen, an deinem Punkt von dir ist was dran. Wenn die das nicht durchbringen, dann bringt der ganze Haufen an Beweisen überhaupt nichts, wenn es niemand aufnimmt und wenn es nicht mal vor Gericht besteht. Aber das ist noch nicht durch. Also ich bin 60-40 momentan auf deiner Seite. Aber
wir werden sehen. Wie gesagt, das ist nicht, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Pennsylvania ist durch, also die großen Staaten sind durch. Jetzt vielleicht gewinnen sie aus Anstand, lassen sie in 2 Staaten noch gewinnen, die dann keinen Einfluss haben. Aber ich glaube es nicht. Also wie gesagt, ich schreibe sonst auch wirklich, die Überschrift habe ich schon im Kopf, wie schön ist es, Unrecht zu haben, aber ich glaube nicht, dass ich diesen Artikel schreiben werde. Das ist leider so.
Mea culpa, Asche auf mein Haupt.
Ja, ich stehe dazu, wenn ich Fehler mache, und hier ist ja nicht mal ein Fehler, es ist eine Prognose, die kann stimmen oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Und ich bin ja kein Trump-Fan, sondern ich sehe einfach nur, dass Biden eine Katastrophe wäre. Da ist mir also ziemlich jeder lieber als Biden. Ich meine, ne, der Mann ist hochkorrupt, der Sohn ist pädophil, Biden weiß davon. Diese ganzen Ukraine-Geschäfte, Irak, Irak, China, auch schon als Senator, was er seinem Bruder an Beratungslizenzen bei Banken zugeschoben hat, für die Biden dann Gesetze gemacht hat. Der Mann ist korrupt, das ist unfassbar. Ich meine, der hat wirklich den Abend nichts verloren. Wenn er jetzt auch noch korrupt und dement ist, wird es richtig lustig. Also,
ich habe neulich so einen LKW gesehen mit großen Leuchtbildschirmen, die da rumfahren und die ganze Zeit krasse Texte veröffentlichen oder zeigen. Und einer war, wenn jemand einen Satz nicht beenden kann, dann sollte er auch nicht Präsident werden. Das fand ich mit.
Ja, oder wenn jemand seine Enkelin mit seinem toten Bruder, mit seinem toten Sohn verwechselt. Ich meine, die Liste ist so lang, der Typ ist so.
Ja, ja. Wir müssen es jetzt nicht so tief machen, wir haben es alles schon aufgearbeitet, aber ich bin wirklich gespannt auf die nächsten 2-3 Wochen. Das spitzt sich zu. Und jetzt nur mal als theoretische Überlegung: Es würde sich zu einem Gericht, das würde vor Gericht landen und dieser ganze Wahlbetrug würde auffliegen. Kommentar bei Science Files, das würde kataklysmische Ereignisse auslösen. Stell dir das nur mal vor. Ich weiß, du sagst, das wird nicht passieren, aber nur mal wenn wirklich jetzt Trump bleiben würde, was denkst du denn, was in den europäischen, gerade in den deutschen Medienhäusern dann abgehen würde?
Auch das hatten wir letzte Woche schon oder vor 2 Wochen. Das wird totgeschwiegen, genauso wie die Kontoauszüge von Biden, über die er Millionen aus der Ukraine gekriegt hat. Das wird dann totgeschwiegen. Und dann wird behauptet, Trump hat sich die Wahl gestohlen mit juristischen Tricks.
Das wäre dann, das ist deine Vermutung.
Die Medien das verkaufen. Die Medien haben doch so oft gelogen und das ist aufgeflogen. Russland-Affäre. Hast du jetzt irgendwo gesehen, dass Spiegel und Tagesschau gesagt haben, oh, da haben wir ja 3 Jahre Scheiße erzählt. Sorry, liebe Zuschauer.
Ja.
Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Und die werden auch hier nicht zurückrudern. Also das wird dann eiskalt heißen, Trump hat die Wahl geklaut. Und dann werden sie in den USA Black Lives Matter richtig loslegen lassen. Also das einzige Kataklysmen ist dann, dass noch mehr Städte in den USA brennen werden. Aber mehr passiert nicht. Die Medien rudern nicht zurück.
Wie habe ich das gelesen bei Science Files? Wer glaubt, die ARD ist ein Informationskanal, der irrt sich gewaltig. Das ist ein Ort, wo ein Propagandaorgan, wo psychopathische Menschen ihre Psychosen ausleben. Also irgendwie mich so in diese Richtung. Gestörte Persönlichkeiten, die sich in ihrem Wahn verhaftet haben. Die haben das so brillant ausgedrückt. Ich muss wirklich gestehen, für mich eine Wohltat, wenn schlaue Menschen die Situationen so analysieren, wie ich sie auch sehe, aber das in viel bessere Worte kleiden können, das ist mir immer ein Fest, wenn ich das dann so, ach, Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der es so gesehen hat, ja.
Aber wie gesagt, aber ich bin leider Gottes, die letzten, vor allem das letzte Jahr, hat mich also skeptisch gemacht, was da die Siegchancen von Trump angeht und auch mit dem, was die Medien machen. Wir haben es im Wahlkampf gesehen. Die haben alles versteckt, alles unterm Tisch gehalten, was irgendwie nicht ins Bild gepasst hat. Haben wirklich gelogen, was Black Lives Matters angeht. Das waren die weitgehend friedlichen Black Lives Matters für die Rechte der Schwarzen. Wie die Innenstädte gebrannt haben, wie geplündert wurden, wurde in Deutschland nicht berichtet. Und so weiter. CNN, ne, schaltet jetzt schon Politiker aus, wenn sie nur die Personalentscheidung von Biden kritisieren. Die rudern nicht zurück. Die rudern nicht zurück, vergiss es. Also, wie gesagt, auch da schreibe ich sonst gerne einen Artikel, ne? Wie schön ist es, Unrecht zu haben, aber ich befürchte, auch den Artikel schreibe ich nicht.
Es ist zu befürchten, ja. Aber ist das nicht bizarr, in was für eine Welt wir angekommen sind? Wo du, egal was ist, behaupten kannst und es muss nichts stimmen und es muss einfach nur oft genug wiederholt werden und es gibt genügend Menschen, die sich auf dieses falsche Spiel einlassen und da mitmachen, das zu verbreiten, das auch noch glauben, weißt du so. Ich bin ja der Meinung, also diese ganzen Wahlfälschungen sind für mich Fakt, weil das sind so viele. Ich habe gerade, der Giuliani hat auch gesagt, hey, wir haben Leute da, die haben das gesehen, die sind angekommen mit meinem Lieferwagen, da haben die Umzugskartons und Wäschekörbe und Einkaufstüten, da sind 100.000 Stimmen auf einmal angeliefert worden, die wurden dann mehrfach hintereinander gezählt und nicht überprüft und alles. Wenn das alles da ist, was ich sagen wollte war, es gibt Menschen, die das für legitim halten, diesen Betrug, weil Trump muss weg. Trump ist der Böse und so, also muss ich betrügen, ich muss quasi die Wahl fälschen, weil sonst haben wir nie eine Chance, dieses Unglück Trump zu beheben sozusagen. Ich glaube, so sind die in dieser Denke. Ja.
Aber die amerikanische Logik ist da nicht neu. Saddam Hussein ist böse, also müssen wir ein Land zerbomben, 1 Million Menschen töten, weil der Diktator so böse ist.
Ja.
Ja? Oder wie war das bei Albright mit den Sanktionen? 500.000 tote irakische Kinder waren deren Preis wert, weil Saddam so böse ist. Mhm. Die Logik ist amerikanisch.
Wie hieß sie nochmal? Albright, Madeleine Albright.
Ja, Madeleine Albright.
It was worth the price, hat sie gesagt. Das war den Preis wert.
Ja, ja, worth the price. Also das ist, wie gesagt, so, das ist amerikanische Logik. Ach, jetzt kriege ich den nächsten Anruf. Den kann ich aber in Ruhe lassen. wie gesagt, da ist jetzt nicht viel drüber zu reden. Die sehen das so, die Amerikaner sehen das so. Also in Amerika gilt ja auch nicht unbedingt Fair Play. Also es ist ja so wirklich, ne, die sehen ja wirklich so, der Stärkere gewinnt. Und ein bisschen Beschiss ist, wenn du gewinnst, dann auch völlig, völlig legitim. Das ist ja in Amerika das Weltbild. So läuft es ja auch im Geschäft. Über Vorteile, nicht, dann bist du nicht der Böse, der übervorteilt hat, sondern du bist der Schlaue, der sich durchgesetzt hat. Ich sage mal was anderes. Also wie gesagt, wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt mal objektiv sind, wir wissen, es gab die Vorfälle. Es gab die Fälschung, es gab die gefundenen Zettel und das gab es alles. Wir wissen ja gar nicht, wie groß der Einfluss ist. Nicht? Vielleicht hätte er bei Biden trotzdem gewonnen, wer weiß es denn schon. Was mich aufregt, ist die Tatsache, dass die Medien es einfach verschweigen. Man stelle sich einmal vor, in Russland wäre, oder in Weißrussland, eine Wahl, in der der Präsident ganz knapp gewinnt, Lukaschenko oder Putin, also der Böse, gewinnt ganz knapp. Und dann gibt es Meldungen, da sind aber Wahlzettel hinterher mit Lieferwagen angeliefert worden. Mhm. Und dann mehrmals durch die Wahlmaschinen gezogen worden. Ich glaube nicht, dass die westlichen Medien sagen würden, ja, Putin hat trotzdem gewonnen. Ja, die würden sagen, um Gottes Willen, Wahlfälschung, so viele Vorfälle. Kann man, ja, so. In Amerika, solange Biden gewinnt, ist das völlig in Ordnung. Also es ist, wie gesagt, es ist so derartig sichtbare Propaganda, die ins Auge springt, das ist nur noch, ja, es ist, wie gesagt, diese Dreistigkeit hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht träumen lassen, die wir jetzt gesehen haben.
Und deiner Meinung nach hat sich Trump jetzt mittlerweile schon gefügt dem Unvermeidlichen und gibt jetzt also auch den Weg frei für den Übergang an das Biden-Team. Woran machst du das fest? Hat er einen Tweet rausgehauen? Weil ich habe genau das Gegenteil gelesen, dass er eben nicht gesagt hat, er macht den Weg frei.
Hat er auch so nicht gesagt. Aber es gibt eine Behörde in den USA, die er in dem Tweet erwähnt hat. Und das ist die Behörde, die den Machtwechsel.
GSA.
Genau. Mhm. Und die durfte bisher nicht aktiv werden. Also das heißt, das Biden-Team hat bisher noch keine Unterstützung von ihnen bekommen für den Machtwechsel. Und den Weg hat Trump freigemacht. Die Behörde darf arbeiten. Trump selber sagt noch immer, er kämpft und er erkennt es nicht an und weiß ich was. Aber die Behörde darf jetzt arbeiten. Das ist ein Schritt. Ich sage nicht, dass Trump aufgibt. Aber es ist ein Schritt in die Richtung, dass er die Behörde arbeiten lässt. Das hätte er weiterhin verhindern können. Aber selbst, wie gesagt, wenn er es nicht getan hätte, ich sehe nicht, wie er sich da durchsetzen soll. Also ne, Pennsylvania ist das Ergebnis jetzt amtlich. Nichts mehr mit Gericht, alles abgeschmettert. Und Pennsylvania war vielleicht der entscheidende Staat. Also ich sehe es nicht. Also in meinen Augen ist der Betrug, hat er geklappt.
Ich habe was anderes gehört heute, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich stecke nicht zu tief in dieser Recherche drin. Das ist nicht das einzige Thema, was ich auf dem Schirm habe. Aber ich muss gestehen, es ist wie ein Krimi, ist wie so ein Fortsetzungskrimi so. Western von gestern hieß das früher, ja? Kennst du es?
Absolut. Also wie gesagt, ich kann ja auch falsch liegen. Ich behaupte ja, ne? Ich sage, wie gesagt, meine Meinung. Ich gehe selten mit Prognosen raus. Das tue ich nur, wenn Puzzle für mich fest ist, aber es ist trotzdem eine Prognose und ich kann falsch liegen. Wir werden es sehen. Aber leider sehe ich nicht, wie Trump das drehen kann. Belehrt mich eines Besseren oder besser gesagt, wir werden es in 4 Wochen wissen, wenn die Wahlmänner zusammenkommen und so weiter. Aber,
ist diese noch nie dagewesene Konzentration von Macht in Form von Medienhäusern oder Medienplattformen. Das gab es so noch nie, dass einzelne Unternehmen, Privatunternehmen so einen globalen Einfluss aufbauen konnten, um diese Meinungen zu steuern. Wir sehen es bei Twitter, wir sehen es bei Facebook, wir sehen es bei YouTube, Google und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt aber schon Stimmen, die so langsam dagegen aufbegehren. Vor allem in diesem Artikel hast du das erwähnt, Internetkonzerne zensieren russische Medien. Verbietet Russland demnächst YouTube und Co.? Also es ist nicht so, dass in allen Ländern jetzt alle Hurra schreien, nur weil YouTube sich entschieden hat zu sagen, finden wir jetzt doof, was der sagt und das möchte ich schon gar nicht haben, also das machen wir jetzt weg. Und zwar gar nicht mal wegen den Rechten von irgendeinem Musikstück, das da läuft, sondern der hat das Falsche gesagt. Wie ist denn oder, da...
Oder der, nicht mal das, es ist einfach der Falsche.
Ja, sowieso, per se. Was der sagt, geht gar nicht. Selbst wenn er nur das Wetter ankündigt, falsch. Ja, so. Es geht nicht. Selbst wenn Trump als Wettermensch arbeiten würde, gäbe es viele Leute, die noch sagen, das stimmt gar nicht, das war gar nicht Sonne, das hat, da hat es geregnet. Ja, so. Aber wie ist denn die Stimmung in Russland jetzt? Was,
also der Punkt ist, dass YouTube, wir haben das ja jetzt in Deutschland gesehen, ich meine, diese Sendung wird jetzt wahrscheinlich auch vielleicht auf den Zweitkanal kommen, aber wie gesagt, YouTube sperrt ja, was geht im Moment. Und das ist nicht nur in Deutschland, das ist auch in Russland. Also zum Beispiel die russischen staatlichen Nachrichtensender, die Fernsehsender sind inzwischen in der Reichweite behindert. Es werden ganze Sendungen von YouTube aus dem Netz genommen, also gelöscht. Sputnik hat gerade auch seinen ersten Strike bekommen. Ich glaube, in Großbritannien die Redaktion und so weiter. Und die Russen sagen, das geht nicht und berufen sich dabei, das haben wir auch in dem anderen Artikel, das hat das russische Außenministerium gesagt und hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zitiert. Und da steht drin, dass alle Menschen ungehinderten Zugriff auf Informationen haben. Wenn YouTube hier löscht und zensiert, verstößt YouTube gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO. Und da sagt Russland, das lassen wir uns nicht gefallen. Und wenn jetzt YouTube weiterhin russische Kanäle, russische Blogger und so weiter behindert, dann werden wir gegen YouTube vorgehen. Und da ist jetzt ein Gesetz in die Duma eingebracht worden, das Sanktionen vorsieht, angefangen bei Geldstrafen, dann darüber den Traffic von YouTube, also die Geschwindigkeit von YouTube in Deutschland, in Russland zu drosseln und im schlimmsten Fall sogar ein Verbot für Russland. So, also ist sehr gestaffelt, die wollen nicht gleich mit dem Holzhammer, sondern sie wollen YouTube die Chance geben, den Kurs zu korrigieren, weil YouTube ja auch in Russland sehr beliebt ist und eine Sperrung von YouTube sicherlich in Russland auch viel Unruhe veranstalten würde. Aber die Russen wollen sich so nicht mehr gefallen lassen. Und das ist für mich so der Tag der Wahrheit. Wenn jetzt wirklich es so weit kommt, dass Russland YouTube die Geschwindigkeit reduziert, das geht ja dann irgendwann ins Geld. Russland ist ein riesiger Markt. Russland ist Internet sehr weit vorne, viel weiter entwickelt als zum Beispiel Deutschland, was Internet angeht, Digitalisierung. Und
das merke ich immer, wenn du mir über deine Mobilfunkverträge erzählst, wenn ich dann froh bin, dass ich mal von 5 auf 15 Gigabyte mobiles Netzdaten hochmache, dann sagst du, wie bitte bei uns, wir haben unbegrenzt und zwar von ja, Anfang an.
Flatrate ist Flatrate und sie kostet mich 5 Euro im Monat. Also yeah. Flatrate-Telefonate, SMS und Internet, 5 Euro, so viel Spaß. Mhm. Auf jeden Fall, Russland ist da viel weiter. Und ja, und da ist dann eben der Punkt, dass YouTube einen riesen Markt verlieren würde. Es geht ja um Geld. Und wenn YouTube bereit ist, diesen Markt zu verlieren, wenn YouTube seine Zensur wichtiger ist als der Markt, dann wissen wir endgültig und offiziell, dass diese Internetkonzerne keine gewinnorientierten privaten Firmen sind, sondern reine Propagandainstrumente, denen die Propaganda wichtiger ist als das Geld verdienen. Und das ist für mich der Tag der Wahrheit. Das Gesetz wird jetzt in Russland behandelt, war jetzt in erster Lesung in der Duma oder wurde eingereicht dazu. Und in Russland gibt es inzwischen, das habe ich in Moskau auf der Konferenz gehört, es wird bereits über die Einrichtung einer russischen Alternative für YouTube geredet, wo ich dann, wie gesagt, ich bin jetzt auf 3 Konferenzen gewesen in diesem Monat und jede meiner Auftritte endet damit, dass ich sage, Leute, vergesst den Westen nicht. Das Problem ist, in YouTube dreht auch den alternativen und freien Meinungen im Westen den Saft ab. Und wenn ihr russische Propagandisten habt, ich habe sie noch nicht getroffen, aber vielleicht kümmern die sich mal darum, dass diese YouTube-Alternative vielleicht nicht nur russisch, sondern international wird. Mhm. Damit Leute tatsächlich die Möglichkeit haben zu wechseln. Also das ist wirklich im Augenblick in jedem meiner Vorträge, egal welches Thema in der Konferenz ist, kriege ich es immerhin, diese Kurve zu nehmen und zu sagen, am Ende ist es Propaganda und Leute, da ist der Punkt. Und ich hoffe sehr, dass ich erhört werde. Ich habe also immer gesagt, Leute, ruft mich an, wenn ihr Kontakt zu Leuten im Westen haben wollt, die es betrifft. Also die Leute, die jetzt da an dieser russischen YouTube-Idee denken, holt mich in die Arbeitsgruppen. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass das von Anfang an ein internationales Projekt wird. Bisher bin ich nicht erhört worden, aber ich kriege sehr viel Applaus, mehr als die anderen Redner für das, was ich sage, in dieser Richtung. Also vielleicht bringt es was.
Man merkt ja auch, dass in Russland dieses Thema eine ziemliche Gewichtung bekommt mittlerweile, wenn man sich diesen Artikel von dir anschaut, nämlich russisches Außenministerium, YouTube-Zensur verstößt gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Also es ist
habe ich ja so, gerade gesagt, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Also die beschweren sich offiziell, das ist eine offizielle russische Regierung, beschwert sich, dass YouTube gegen die Menschenrechte verstößt. Wir können es nachlesen, googelt es, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO von, was ich, 48 oder wann das war. Und da steht eben drin, wortwörtlich, wo ist das Zitat? Sekunde mal eben, das habe ich hier irgendwo gehabt, sogar in dem Artikel. Ja, genau. Also das heißt, da steht drin, dass die Menschen das Recht haben, Meinung ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Das ist Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. So, wenn aber YouTube jetzt zensiert, dann ist das mit dem Zugang von Informationen über Grenzen hinweg und ne, dem freien Zugang zu Gedanken gut, es zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, ist eingeschränkt. Wenn Nuviso gesperrt wird, wird dieses Recht, jedes Gedankengut zu verbreiten, eingeschränkt. Das ist gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die angeblich ja das oberste Gut des Westens ist. Aber es sind die bösen Russen, die sich beschweren über diesen Verstoß gegen die Menschenrechte. Das ist komischerweise nicht der Westen.
Es sind immer die Russen.
Ja, komischerweise sind es die Russen, die jetzt auf Einhaltung der Menschenrechte pochen. Was ist denn hier los? Ja, und wie gesagt, diese YouTube-Zensur in dem Gesetzentwurf, wo sie jetzt sagen, bis hin zur YouTube-Zensur in Russland, begründen sie damit, dass YouTube russische Blogger zensiert. Ja, also wenn YouTube diese Zensur aufgibt, ist das ganze Gesetz hinfällig. Sondern die Maßnahmen sind als konkrete Reaktion auf Zensurmaßnahmen der Internetkonzerne dann möglich.
Und da war jetzt dann ein Anruf, der uns gezwungen hat, kurz mal auf die Pause-Taste zu drücken. Das war nämlich die Mama vom Thomas. Da konnten wir jetzt natürlich nicht währenddessen weiterquatschen. Also, jetzt machen wir weiter im Text. Thomas, du warst auf einer Konferenz, schon dreimal hast du gesagt, diesen Monat. Du scheinst ja wirklich da ziemlich viel Gehör zu finden. Wo warst du denn da und was war das Thema?
Ich war am Samstag in Moskau für einen Tag. Das Thema der Konferenz war Geschichtsfälschung, Zweiter Weltkrieg. Und zwar geht es darum, dass im Westen die Geschichte mehr und mehr umgeschrieben wird. Nicht? Also ich meine, letztes Jahr oder dieses Jahr hat ja sogar der Spiegel auf Twitter, ich habe den Artikel damals sogar geschrieben, der Spiegel den Amerikanern für die Befreiung von Auschwitz gedankt.
Oh. Puh.
Ja, das muss man erstmal hinkriegen.
Und wenn ich mich erinnere, war das die Rote Armee, die am 27. Januar 1945 da in das Lager einmarschiert ist.
Und wie das waren, die Amerikaner waren damit nichts zu tun. Mhm. Auch die amerikanische Botschaft in Dänemark hat genau das Gleiche getweetet. Also es geht, wie gesagt, so weit inzwischen, dass die Geschichtsumschreibung ist wirklich nimmt abstruse Form an. Inzwischen ist es ja so, dass das schon Sowjetunion und Hitler gleichgestellt werden als Kriegstreiber, die den Krieg angefangen haben. Und jetzt sind es inzwischen die Amerikaner, die den Hitler besiegt haben. Die Russen, ja gut, die waren da irgendwo zufällig in der Ecke. Aber
dabei hat Russland, wie viele Millionen Tote hat Russland gehabt? 27?
Die Hälfte aller Kriegstoten waren Sowjetbürger. Also das, ne, wenn wir von 6 Millionen Juden als Holocaust reden, ja, und wir reden auch von 27 Millionen Sowjetbürgern. Ist auch eine Art von Holocaust, die interessiert aber keinen. So, und das ist eine Sache, wo die Russen eben, das ist in Russland immer noch ein großes Thema, der ganze Zweite Weltkrieg. Und die Geschichtsfälschung macht hier hohe Wellen. Also das findet man in Russland gar nicht witzig. Und das war eben der Grund dieser Konferenz, wo es darum ging, wie im Westen die Geschichte umgeschrieben wird, Stück für Stück, und was man eventuell dagegen tun kann. Und da wurde ich zu eingeladen und habe eben dann aus meiner Sicht eben dann so ein paar Beispiele gebracht, die ich in Deutschland erlebe. Habe auch verglichen, wie die Lehrbücher waren, als ich in die Schule gegangen bin und was Kinder heute lernen, weil ich habe mir die Lehrbücher von der Tochter einer Klassenkameradin mal angeguckt, die ist 16, was die so lernt. Das ist schon ein bisschen anders als wir damals. Was ich so festgestellt habe, ist, als wir beide in der Schule waren, 80er Jahre, da war der Weltkrieg gerade 40 Jahre her. Es gab noch Zeitsorgen ohne Ende. So richtig dreist lügen konnte man nicht. Wir haben damals noch jeden Tag gelernt, die Ostfront war das Schlimmste, die hat die Massen gebunden in Deutschland, die ganzen Ressourcen, Ostfront, das war kriegsentscheidend. Das haben wir in den 80ern noch gelernt, weil die Zeitzeugen das ja alle auch erlebt haben. Die Zeitzeugen sterben aus und damit auch verändern sich auch die Berichte. Mhm. Jetzt kriege ich schon wieder einen Anruf, warte mal ganz kurz, ich weiß nicht, wer das ist. Hallo da. Спасибо большое, я сейчас на встрече. Спасибо. Auch nicht schlecht. Das war meine Zahnklinik.
Die Zahnklinik gratuliert dir.
Genau.
Sehr
Wie gesagt,
gut.
ja, ich habe gerade zu tun.
Sehr
Also,
gut.
das geht den ganzen Tag.
Nur Mama, für Mama machen wir einen Break, ja.
Ja, gut, Zahnklinik kann drin bleiben, ist egal, weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall, das war wie gesagt das Thema. Und auch da habe ich eben wieder die Kurve gezogen zu YouTube, weil auch YouTube konsequent in einigen Sprachen also YouTube löscht sehr konsequent auch Sachen zum Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und da habe ich auch wieder die Gelegenheit ergriffen zu sagen, liebe Leute, wir brauchen bei YouTube Hilfe, wir brauchen eine Alternative. Ja. Interessant ist, dass ich tatsächlich anscheinend auch ein bisschen Aufmerksamkeit errege in Russland. Also Sputnik auf Russisch hat über die Konferenz berichtet und den größten, also und bei dem Bericht über die Konferenz, über diesen zweiten Tag, wo ich war, da waren ja, ich glaube, 9 Veranstaltungen, Diskussionen, haben nur über unsere berichtet, wo ich teilgenommen habe und witzigerweise auch dabei den größten Teil des Artikels hat mein Auftritt eingenommen. Also anscheinend treffe ich einen Nerv in Russland. Und ein anderer YouTube-Kanal hat auch das also Video veröffentlicht von meinem Auftritt da, von meiner Rede.
Gibt's da Bildmaterial von dir auf der Konferenz?
Überraschung, ja.
Oh, komm, das musst du uns jetzt mal zeigen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was für ein Umfeld das da ist.
Gut, ich gucke mal rein. Jetzt hoffe ich, dass da YouTube nicht gleich wieder mit Werbung reinspringt. Mit Ton, ja, ne?
Wenn du es ein
Ja, mit
bisschen
Ton.
runterdimmen kannst, dann ja.
Ja, so da.
Vollbild bitte.
Подруга, одноклассница, который ребенок, дочь ей 16-17 лет, как раз училась в школе в истории тему Второй мировой. Я смотрю учебники. Там сейчас роль Советского Союза меньше и меньше. Значит, больше и больше играет роль, что американцы спасли, ну, Советский Союз что-то оккупировал, и вообще США в Дании, хотя я потом
Also, das
скорректировал. Типа, извините, да, мы знаем, что это было советский, но мы же хотели помнить о нашем общем союзе.
Also, ich mache mal wieder weg. So, ist ja auf Russisch nicht so interessant für die Zuschauer. Ja, aber es gibt Bildmaterial. Also,
Da
und
saß
übrigens,
eine
ne, und
Dame mit Maske zwischen euch. Was war denn das?
sehe ich da. Übrigens, oh Mann, das wächst, ne? Fast 80.000 Klicks. Also, ist jetzt nicht, ist schon ziemlich viel für so ein komisches Video von einer Konferenz.
Thomas, eine Frage. Die Dame, die da saß mit der Maske, musstet ihr da Maske tragen oder was war das?
In Moskau ist die Maskenpflicht relativ streng. Und die Leute im Publikum haben auch Masken tragen müssen. Wir auf der Bühne nicht, aber diese Frau, das war die Moderatorin, mit der habe ich mich vorher länger unterhalten. Ihr Sohn arbeitet, wie das in Russland heißt, in der roten Zone. Der ist also Arzt im Corona-Bereich. Und sie ist relativ Corona-panisch, weil sie von ihrem Sohn, der da in der Intensivstation arbeitet, natürlich die ganzen Horrorgeschichten erzählt bekommt, die es ja auch
Okay.
gibt. Ne? Die es
Verstehe.
ja
Ja,
auch
ja,
gibt, die ja
ja.
keiner bestreitet. Aber deshalb ist sie sie hat die Maske überhaupt nicht abgesetzt. Also. Wie gesagt, ansonsten haben die Leute, sie musste immer wieder ins Publikum, setzen sie die Maske, und sonst die Leute haben es nicht so ernst genommen, aber sie war da sehr konsequent.
Okay, also ein Erfolg für dich, diese Konferenz. Also jetzt nicht für dich als Sprecher da, sondern war die Konferenz von ihren Themen, die sie gesetzt hat und von den Impulsen, war das für dich ein Erfolg? Würdest du das sagen, dass das sich dir gelohnt hat, dahin zu fahren?
Also für mich auf jeden Fall, weil ich es wichtig finde, bei jeder Gelegenheit, da sind ja noch einige wichtige Leute, die zuhören, da rannten irgendwelche Minister auch rum und so. Mit denen habe ich zwar nicht gesprochen, aber die haben ja auch ihre Kofferträger da rumlaufen. Und ich denke, wenn Russland auf dieses ganze Problem mit den sozialen Medien und ihren Zensurmaßnahmen aufmerksam wird, das ist, denke ich, wichtig. Und wenn ich dir da was beitragen kann, vielleicht kriege ich auch mal einen Anruf und werde um meine Meinung gebeten von den Leuten, die sich da jetzt drum kümmern. Das halte ich für wichtig, weil wenn Sie morgen YouTube wirklich, ne, weiterhin KenFM, Nu, Wieso, wen Sie alles abschalten, ich meine, die drehen den Saft ab im Westen und da braucht ihr eine Alternative. Wir brauchen sie alle. Und wenn Russland sie liefern kann, ist schlimm genug, Armutszeugnis für den Westen, aber für uns, wir nehmen ja, was wir kriegen können inzwischen. Wir können ja nicht mehr wählerisch sein. Und von daher, ja, ich finde es wichtig, wenn ich das Thema ansprechen kann, wenn das gesehen wird, gehört wird. Und wenn man das Video jetzt anguckt, das hat jetzt knapp 80.000 Klicks. 6.000 Likes und nur 50 Dislikes, weniger als 1%. Das ist eine Quote, die habe ich noch nicht gehabt bisher. Und 900 Kommentare, die alle sagen, recht hat der Mann. Also es ist so, es streichelt mein Ego, wenn ich sowas lese. Aber ansonsten, wie gesagt, es war interessant. In dem Video war ja auch zu sehen, links, ganz links saß so eine Rothaarige. Das ist eine relativ bekannte Frau in Russland, Maria Butina. Die ist ja in Amerika, hat sie 1,5 Jahre im Knast gesessen, als ausländische Agentin, weil sie angeblich die amerikanische Innenpolitik beeinflussen wollte.
Hä, und die haben die weggesperrt.
Ja, klar. In Amerika wirst du eingesperrt. Ausländische Agentengesetz, das ist von 38, der FARA Act. Wenn du dann, wenn die der Meinung sind, du hast versucht, die amerikanische Politik zu beeinflussen, dann gehst du in den Knast.
War das gerechtfertigt? War das
überhaupt nicht. Die Frau hat studiert da und sie ist eine Waffenlehrerin, schon in Russland gewesen. Und sie hat sich in Amerika, wo sie studiert hat, hat sie Kontakte zur Rifle Organization aufgebaut, weil sie eben Waffenlehrerin ist. Und daraufhin haben die dann gesagt, ja, also ne, die Rifle Organization ist ja nun hier Dings, eine Lobbyorganisation und eine Russin mit denen und dann, na, das ist Beeinflussung unserer Politik. Zack, weg war sie.
Also eine Russin, die gern ballert, geht gar nicht.
Wenn sie mit der amerikanischen Waffenlobby redet, dann ist es Beeinflussung der Politik, dann geht sie 18 Monate in den Bau. Ja, es war eine interessante Frau. Sie ist in Russland, ist sie recht bekannt, weil das ein Riesenskandal war. Russland hat sehr gekämpft, sie da rauszukriegen. Und wir haben uns danach auch eine ganze Zeit unterhalten. Vielleicht machen wir sogar was zusammen. Wir haben da so ein paar Ideen. Haben Telefonnummern ausgetauscht. Also wie gesagt, es war für mich interessant. Ich finde es ja spannend, zu sowas hinzugehen und mit Leuten auszutauschen. Ich war gestern virtuell auf einer anderen Konferenz noch dabei. Da ging es auch konkret um soziale Medien, deren Macht. Da habe ich mich auch wieder mit einem, so ein bisschen off-topic, mit einem Politikprofessor sehr lange unterhalten. Hier, wenn auch nur virtuell über Videoverbindung. Aber ich finde es natürlich interessant, zu sowas hinzugehen. Ne? Sonst sitze ich in meiner Küche, koche meinem eigenen Saft und da habe ich dann ausgewiesene Experten und Leute mit Einfluss und so weiter, wo man Meinungen austauschen kann. Das ist spannend.
Aber ist es nicht interessant, was man als einzelner Blogger doch irgendwie an Informationen weitergeben kann und welchen Einfluss das dann hat? Also mir wird gerade bewusst, dass dieses Meinungsimperium, das, gegen das wir ja ständig anstinken, dass die natürlich von Menschen wie dir doch Angst haben. Also es gibt ja viele Gleichgesinnte, die helfen, Dinge aufzuklären, Analysten. Es gibt unzählige gute Blogs und Videos und Internetseiten, die dieses große Monopol, das früher bei den Staatsmedien war, jetzt durchdrungen haben. Jetzt kommt wieder der Rückläufer, dass also diese jetzt neu gewonnene Freiheit der Informationsgewinnung und Verbreitung wieder gefährdet wird. Aber eigentlich schon erstaunlich, was für einen Einfluss du haben kannst aus deiner kleinen Küche heraus. Da, ja.
Na gut, nicht nur ich. Ich meine, das seid ihr ja auch. Ihr habt es ja noch viel, nur wieso hat es ja noch mehr zu spüren gekriegt als ich mit den Sperrungen auf YouTube. Also wie gesagt, es ist einfach sehr bemerkenswert, was die inzwischen für eine Angst vor Kritik haben. Ich will es mal ganz wertfrei sagen, wer so eine Angst vor Kritik hat, das wirft Fragen auf.
Aha.
So, und, ne, und die Fragen sind nicht gewollt, die Kritik wird abgewürgt.
Das ist das Gleiche wie bei Satire. Wer sich betroffen fühlt, der war gemeint.
So ungefähr, ja. Und wie gesagt, wenn jetzt, ich sage das immer wieder, für alle, die jetzt aus dem Mainstream kommen und uns noch nie gesehen haben, wer jetzt hier einschaltet, ihr könnt uns scheiße finden, habe ich kein Problem mit. Aber fragt euch mal, warum diese Kritik nicht gewollt ist und unterdrückt wird. Das ist das, was ihr normalerweise hört, was die bösen Diktaturen tun, dass sie andere Meinungen unterdrücken. Aber wenn das eure guten Demokraten tun, wirft das keine Fragen auf bei euch? Das ist so der Punkt, wo ich einfach sage, ne, da wollen wir nachdenken. Tja, wie gesagt, also ich wurde jetzt geballt eingeladen zu drei Konferenzen. Ich finde es interessant. Ich finde es lustig, dass offensichtlich meine Arbeit in Russland bemerkt wird, obwohl ich ja nichts auf Russisch mache. Ich mache ja alles auf Deutsch.
Aber ja, stimmt. Das ist ja auch interessant. Ja. Aber trotzdem gibt es offensichtlich genügend Menschen in Russland, die der deutschen Sprache mächtig sind und erkannt haben, dass aus deinen Artikeln offensichtlich auch ein Mehrwert hervorgeht. Ja.
Ja, ich meine, wir beide waren ja auch schon im weißrussischen Fernsehen. Ne?
was nicht minder bizarr ist für mich. Irgendwie, so.
Ja, das war lustig.
Thomas, lass uns weitergehen. Ich habe einen Artikel vor mir und zwar ist es der russische Zerstörer. Vor Wladiwostok gab es da etwas und zwar ist der Vorwurf, dass die Russen, die bösen Russen, die guten Amerikaner angeblich rammen wollen. Kannst du uns denn über die Hintergründe dazu aufklären? Und es wurde zwar in den deutschen Medien darüber berichtet, aber nicht so, wie es eigentlich gehört, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem erstaunlich wenig. Anscheinend sind die mit was anderem beschäftigt. Normalerweise würden die sowas ja nehmen, um Russland zwei Tage lang durch die Manege zu treiben. Also der Hintergrund ist der, es gibt in Sibirien, also ja, im Fernen Osten, ich zeige mal den Bildschirm, das muss man auf der Karte sehen, um es zu verstehen. Ach, Mann, ganz kurz, wie mache ich das jetzt wieder groß machen? Und zwar kann man das hier auf der Karte sehen, hier ist Wladiwostok. Und es geht um diese Bucht, das ist die Peter der Große Bucht. Und da hat Russland oder die Sowjetunion schon gesagt, unsere Meeresgrenze verläuft hier als gerade Linie. weil rundherum ist russisches Gebiet. Ne? Dann haben sie also gesagt, das ist unsere Grenze. Normalerweise wäre es die 12-Meilen-Zone, das heißt, es müsste eigentlich eine kleine Eindellung haben hier. So, nicht, also hier ist Japan, Korea, ne? Da um die Ecke geht's. So, und die Amerikaner erkennen das nicht an, die sind ja ganz toll für die Freiheit der Seefahrt und so, und die fahren dann immer da rein in die Bucht und sagen, ne, das ist internationale Gewässer, wir dürfen das, und dann kommen die Russen und sagen, dürft ihr nicht. Und da hat jetzt eben ein russischer Zerstörer gesagt, wenn ihr nicht Augenblicke verschwindet, rammen wir euch. Dann sind die auch schnell wieder verschwunden. der Punkt ist jetzt, was wie gesagt, ne, die deutschen Medien haben nur berichtet, ne, japanische See, dass das irgendwie umstrittene Gewässer sind, kam nur am Rande. Japanische See, nach dem Motto, die Russen internationalen Gewässern, die, gegen die lieben Amerikaner. Aber jetzt kommt der Witz an der Geschichte. Nicht? Die Amerikaner berufen sich auf das internationale Seerechtsabkommen der UNO, nach dem die 12-Meilen-Zone gilt und diese Bucht irgendwie so nicht Russland gehören darf. Der Witz ist, die Amerikaner sind dem Vertrag gar nicht beigetreten. Also das heißt, die Amerikaner fordern, dass die Russen einen Vertrag einhalten, mit dem die Amerikaner gar nichts zu tun haben.
Das ist auch eine Taktik.
Ja, es ist immer, die Amerikaner sind nirgendwo drin, nicht? Auch nicht internationaler Gerichtshof, aber wer ihnen nicht gefällt, der soll da vor Gericht gestellt werden. Mhm. Nur bitte kein Amerikaner, das haben wir nicht so gern. So, wenn man dann vergleicht, wie die Amerikaner sich in der Karibik aufführen, wenn da mal ein russisches Schiff nach Kuba fährt, dann machen die einen Alarm, als wenn die Welt untergeht. Dabei ist das nun wirklich internationale Gewässer. Oder der Iran hat, die Amerikaner haben gerade in diesem Jahr, im August, 4 iranische Tanker beschlagnahmt. Iranische Tanker, die Öl nach Venezuela bringen sollten, haben die Amerikaner beschlagnahmt, nach Amerika gebracht und das Öl verkauft. Weil sie haben ja Sanktionen verhängt. Das ist dann, ja.
Wie verkauft? Die haben verkauft. Das Öl dann verkauft und das Geld eingesackt, oder?
Ja, oder dem Guaido überwiesen, wie auch immer.
Ist das nicht Piraterie, wenn ich jetzt mal
natürlich ist das Piraterie.
Es fehlt nur die Totenkopfflagge noch.
Solche Sanktionen sind nur dann international zulässig, wenn sie vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen wurden. Sind sie aber nicht. Das sind US-Sanktionen. Und auf Basis der US-Sanktionen fangen die im Karibischen Meer Tanker ab, bringen die nach Amerika und verticken das Öl, das ihnen nicht gehört. Ja? Aber in der Bucht vor Russlands Küste, da ist ihnen die freie Seefahrt wichtig. Also es ist so abstrus. Und darum habe ich gesagt, dieser Artikel ist eigentlich nicht spannend, aber er zeigt wieder mal wirklich auf, wie bekloppt die Amerikaner argumentieren und wie unglaublich willfährig unsere liebe Presse dann sagt, ja, die bösen Russen im japanischen Meer.
Ich sag ja, kein Informationsmedium, sondern ein Propagandazentrum, wo Menschen mit neurotischen Störungen sich ausleben.
Ich bin kein Arzt, ich stelle keine Diagnosen. Aber in jedem Fall haben Sie ein gewisses Problem mit Einseitigkeit.
Ich versuche gerade innerlich diesen Zorn, der in mir aufsteigt, zu kanalisieren. Ich habe schon wieder Pulsader hier.
Trinken Baileys.
Trinken Baileys.
Ist du trinkst leer. Ja kein Bier, du trinkst ja Baileys.
Ist leer. Habe ich schon weggezischt. Hat auch nicht geholfen. Es hilft immer für 2 Minuten und dann ist wieder gut. Ja.
Das ist zu wenig Baileys.
Ja. Den Rest vertrage ich nicht. Ich habe es ja versucht mit Alkohol, aber es bringt nichts. Es ist nur kurzfristig eine Lösung. Für 5 Minuten Frieden im Kopf habe ich 5 Stunden Kopfweh. Also es ist kein Zustand. Ich bin da nicht so erprobt wie du.
Was heißt wie ich? Ich bin ja auch nicht so. Aber ich weiß noch, als wir auf Mallorca die Dreharbeiten hatten.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe eure Trainingseinheiten intensiv beobachtet von den anwesenden Herrschaften. Ja, so, also.
Ach komm, die Bar war gut sortiert. Ich meine, das nicht zu trinken wäre Sünde gewesen. So gutes Zeug kriegst du selten.
Stimmt. Es war schon, aber ich krieg das nicht runter, das Zeug. Egal.
Wir hatten für dich extra eine ganze Flasche Baileys. Mhm. war eine lustige Woche. Oder war nicht ganz
das. Es kommt mir vor, Thomas, die Tage auf Mallorca kommt mir vor, wie aus der Zeit gefallen. Das war kurz bevor das so richtig losging. Ich glaube, das war Anfang Februar, oder? War das irgendwann?
Das war genau. Das ist, da gab es noch keine Einschränkung, kein Corona, nichts. Da haben wir noch auf der Terrasse gesessen und gemütlich.
Aber es war schon, dass in Wuhan etwas losging und wir hatten schon die Nachrichten und was ist das jetzt? Und da hieß es noch, harmlos, geht auf den Fasching, passt schon. Bundesliga, kein Thema. Das
Masken,
war noch.
Masken helfen nicht.
Mhm, das war noch.
Reicht. Mhm.
Und dann und zack, zack, zack.
Ganz böse, die machen Lockdown, die sperren Leute zu Hause ein. Scheiß Diktatur hieß es damals noch. Mhm,
Und jetzt, gestern kam gerade verlängert und vielleicht an Weihnachten ein bisschen lockerer, aber definitiv viel, viel länger und so weiter.
Ja, aber die Chinesen sind Diktatur. Wie gesagt, es ist. Das Jahr war so verrückt. Also, Wer hätte das gedacht, wo das hinläuft?
Das bringt uns aber, jetzt sind wir thematisch schon beim Thema gelandet. Ja. Wir haben nämlich natürlich das Thema Impfen auch auf dem Schirm. Propaganda und Repressionen, impft euch alle, steht da auf diesem Artikel. Was Medien und Politik derzeit in Sachen Corona-Impfstoff veranstalten, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Ist das so, Thomas? Ist es absurd in deinen Augen, was jetzt gerade passiert? Und ich dachte, jetzt sind wir doch einen Schritt weiter in Sachen Impfungen. Endlich, juhu, alle um mich herum fangen schon an zu schreien. Ja, hoffentlich kriegen wir den jetzt dann auch bald endlich wieder.
Ja, das ist toll. Also wie gesagt, die Medien feiern ja jetzt ja einen Impfstoff nach dem anderen. Jetzt ist AstraZeneca dran. Die haben in ihrer Testphase zweimal unterbrechen müssen. In Brasilien ist einer gestorben. Ein anderer hat eine schwere Rückenmarkserkrankung gekriegt, Entzündung. Aber das hatte alles nichts mit Impfstoff zu tun. Sie konnten dann weiter testen, sagen sie zumindest. So, und jetzt ist also tatsächlich der Impfstoff da und laut Angaben von AstraZeneca, die sind noch nicht mal neutral überprüft, hat er eine Wirksamkeit von 70%. Das ist jetzt nicht wirklich viel.
70%?
Ja, sagt AstraZeneca. Aber der Spiegel hat es gefeiert. Also super, ne? Halleluja. Also der Impfstoff für Pragmatiker war die Überschrift. Also
was für Pragmatiker?
Ja, was die Spiegel so als Pragmatiker, also in der Redaktion als Pragmatiker ansehen. Ich weiß nicht, was die rauchen. So, und dann ist das Schöne, dann haben die das, wie gesagt, alles gefeiert, wie toll das ist. Und dann haben sie auch die anderen, den mRNA-Impfstoff von Pfizer und BioNTech. Das ist ja auch was ganz Tolles. Kostet zwar 10-mal so viel, ist wurscht. Ist auch noch nie erprobt worden, das System am Menschen. Ist nicht zugelassen für Menschen. Wurscht, wird jetzt trotzdem gemacht. Das feiern sie alles. Und der russische Impfstoff ist ganz böse. Und jetzt habe ich wirklich noch mal gefragt, ganz objektiv gesagt, wenn jetzt die EU impfen wollte, weil das alles so gefährlich ist, dann müsste sie eigentlich den russischen Impfstoff nehmen, weil der laut aktuellen Meldungen 95% Wirksamkeit hat und es keinerlei Nebenwirkungen in seiner Testphase gab. Also, so, wenn man das jetzt objektiv, welcher ist besser, der mit 70 oder der mit 95%, der mit oder der ohne Nebenwirkungen? Und dann kommt noch hinzu, der von AstraZeneca ist das Problem wohl, der ist gemacht auf einem Virus von Affen, von Schimpansen. Das ist ein Schimpansenerkältungsvirus, mit dem sie da arbeiten, als Träger. Die Russen haben noch einen menschlichen Erkältungsvirus genommen. So, aber all das interessiert nicht. Die EU kauft AstraZeneca, Russland darf sie nicht kaufen, will sie nicht kaufen, warum auch immer. Dann gibt es noch die Verträge mit Moderna jetzt aktuell abgeschlossen und mit BioNTech Pfizer, wo man auch sagen muss, das sind mRNA-Impfstoffe, völlig experimentell, nie am Menschen gemacht, kosten das 10-fache von den Vektorimpfstoffen, also richtig teuer auch noch. Wird alles gemacht, Verträge, Millionen von Impfdosen, Halleluja, für zig Milliarden, wir reden von zweistelligen Milliardenbeträgen, die jetzt über den Jordan gehen. Und dann behaupten sie noch, ja, wir müssen ja so viele Verträge machen mit verschiedenen Firmen, weil einer alleine das nicht produzieren kann, was wir brauchen. Das haben die Russen ganz geschickt gelöst. Die Russen haben gesagt, wenn ein Land unseren Impfstoff kaufen will, dann darf das Land den in Lizenz produzieren. Das heißt, du hast unbegrenzt Produktionskapazität, weil du nicht auf die russische Firma warten musst. Du kannst es selber machen. Aber auch das interessiert die EU nicht. Ich will jetzt wirklich nicht für den Impfstoff werben. Ich würde wahrscheinlich mal auch den russischen nicht spritzen lassen, weil ich einfach sehr misstrauisch bin, wenn ein Impfstoff innerhalb von ein paar Monaten entwickelt wird. Da bin ich skeptisch. Aber wenn man schon meint, es muss geimpft werden, dann nochmal die nackten Zahlen. Welche nimmst du? Mhm. Ja, also es wird wirklich eine Impfpropaganda veranstaltet, bei der gleichzeitig Impfstoffe, die objektiv, nach den objektiven Kriterien schlechter sind, die werden gekauft. Die Pharmaindustrie im Westen kriegt das Geld hinterhergeschmissen für Impfstoffe, die nach den ganz objektiven Kriterien schlechter sind. Und dann wird noch gesagt, ihr müsst euch impfen. Jetzt ganz aktuell, die australische Airline Qantas hat gemeldet, dass sie dann, wenn Impfstoffe da sind, keine Ungeimpften mehr auf internationale Flüge nimmt. Mhm. So, mal sehen, wann die anderen Airlines nachziehen. Ja, also hier wird ein Zwangsprogramm veranstaltet, mit dem die Pharmaindustrie mit Geld zugeschmissen wird, wo es ganz offensichtlich nicht darum geht, den besten oder günstigsten Impfstoff zu kriegen. Weil der russische Impfstoff wird nicht teurer sein als der von AstraZeneca. Das ist ein Vektorimpfstoff, die sind vergleichbar, was das angeht. Der wird auch so 2 Euro, 2,50 Euro pro Impfdosis kosten. Wie bei AstraZeneca. mRNA-Impfstoffe liegen zwischen 18 und 27 Euro pro Dosis. So, jetzt rechne das mal 160 Millionen, die Moderna verkauft. 160 Millionen mal 20 Euro. Dann hast du das Geld, was Moderna jetzt bekommt. Also ist krank. Und wie gesagt, ich habe einfach in meinem Artikel am Detail auseinandergenommen, wie der Spiegel wirklich propagandistisch diesen Schwachsinn feiert und wirklich nichts anderes macht als Werbung für die Pharmaindustrie. Weil es ist nichts anderes, was die da machen. Es ist Werbung für die westliche Pharmaindustrie. Als was anderes kannst du diese Artikel nicht bezeichnen. Weil sie lassen alles weg, was nicht ins Bild passt und loben einen Impfstoff mit 70% Wirksamkeit.
Es gibt eine Interviewaussage von Horst Seehofer aus seiner Zeit als Gesundheitsminister. Das ist schon einige Jahre her, weil es ist ja doch schon einige Jahre auch Innenminister. Aber er hat damals auf Nachfragen der Journalisten gesagt, dass also der Einfluss der Lobbyisten, der Pharma-Lobbyisten im Bundestag so hoch ist, da können sie nichts dagegen machen. Und dann hat die Reporterin, ich glaube, es war eine Frau, die hat dann weiter nachgebohrt und er dann mehrfach quasi das bestätigt, ja, das ist so, sie haben einfach keine Chance. Und dann war halt so das Argument, ja, aber sie sind doch eigentlich Minister, sie haben doch hier eine ganz andere Möglichkeit, vom Gesetz her auch schon und von aufgrund des der faktischen Kraft ihres Amtes sozusagen. Nein, das ist einfach, er hat das selber nicht wahrhaben wollen vorher oder hat es nicht so erkannt, aber ihm ist klar geworden, dass sogar ihm als Minister, also ich sage es jetzt sinngemäß, da die Hände gebunden sind. Und wenn sogar ein amtierender Gesundheitsminister das sagt, dass er keine Chance hat gegenüber diesem massiven Einfluss, der von hinten kommt, ja, dann klar, was macht dann Jens Spahn?
Jens Spahn kann ich dir sagen. Da gab es doch mal einen netten Skandal, dass Jens Spahn auch mit der Pharmaindustrie eine Beratungsfirma gegründet hat, die für die Pharmaindustrie Beratung gemacht hat. Und was macht der Ehemann von Jens Spahn? Ach so, der ist Lobbyist. So, was soll der Spahn da machen? Geld kassieren. Mhm. Kassieren, ne? Er macht die Gesetze und sein Mann kassiert die Kohle als Lobbyist.
Voll durch die Hintertür.
Und Spahn selbst hat das ja auch gemacht. Wie gesagt, das ist kein Geheimnis. Das findet ihr relativ leicht, wenn man googelt. Spahn, Lobby und so weiter, findet ihr schnell die Artikel aus der Zeit, als er noch, was war er denn, irgendein Gesundheitsausschuss. Also da hat er schon gewisse Macht in den Kulissen gehabt. Und da hat er eine Beratungsfirma gehabt, die mit der Pharmaindustrie zusammengearbeitet hat. Und er selbst, ne, kein Thema. Völlig offen. Ist ja auch legal in Deutschland. Diese Art von Korruption ist in Deutschland legal.
Wie viel gibt es Lobbyisten im Bundestag? Dreimal mehr, wie es Abgeordnete gibt, gell?
Ich habe keine Ahnung.
Doch, also, das ist die Zahl, die ich aufgeschnappt habe, so mit richtigem Zugangsausweis und überhaupt, also die gehen da ein und aus.
Ja, in Brüssel ist es noch schlimmer. Und jetzt kommt der Witz. Die EU-Kommission hat nebenbei noch mitgeteilt, dass sie die Verträge mit den Impfstoffherstellern, da ist ja Haftungsbefreiung. Ne? Mhm. In Deutschland ist es eh so, wenn die Behörden eine Impfung anordnen oder empfehlen, haften die Hersteller nicht für Impfstäbe. Das ist deutsches Recht. Aber es ist aber nicht in der ganzen EU so. Jetzt hat die EU-Kommission freundlicherweise das auf die EU ausgedehnt und den Impfstoffherstellern Haftungsbefreiung bei ihren Impfschäden geschenkt. Jetzt hat dann sie auch noch mitgeteilt, die EU-Kommission, dass sie die Verträge mit den Impfherstellern leider nicht an die Öffentlichkeit geben kann. Da sind so viele geheime Informationen, denn das können wir nicht veröffentlichen.
Wer hat das? Uschi hat das bestimmt, oder?
Ihr Pressesprecher hat es erzählt. Der nächste Artikel, kannst du aufmachen.
Die EU-Kommission. Ach so, da ist sie ja.
Ja, und ihr Sprecher hat dann also fröhlich erklärt, ja, wir können, die können wir leider, ne, geht nicht, die können wir nicht veröffentlichen, das geht nicht.
Zu den Verträgen der EU-Kommission mit den Impfstoffherstellern gibt es eine Menge Fragen, angefangen bei der nicht rückzahlbaren Vorkasse. Nicht rückzahlbare Vorkasse ist auch geil, bis hin zu Fragen der Haftungsbefreiung bei Impfschäden.
Die nicht rückzahlbare Vorkasse,
ja.
Die haben bei Vertragsabschluss die Lieferung bezahlt für einen Impfstoff, der noch nicht zugelassen, noch nicht zu Ende getestet war.
Ach so, Uschi ist da ganz spendabel mit ihren Beraterverträgen. Die hat am Tag 800.000 rausgeblasen für Berater.
AstraZeneca, 400 Millionen Impfdosen, bis zu 400 Millionen Impfdosen, Preis 2,50, 1 Milliarde Euro. Die haben sie rausgehauen, weil AstraZeneca ja so hohe Kosten bei der Entwicklung hat und die Produktion vorbereiten muss. Das haben sie rausgeholt. Das ist nicht rückzahlbar, wenn sich jetzt herausstellt, dass der Impfstoff nicht funktioniert und nicht zugelassen werden kann. Dann behalten die das Geld trotzdem.
Win-win-win-win-Situation für die Beteiligten, oder? Kann man schon sagen.
Zumindest mal für die Pharmaindustrie. So. Und wie gesagt, das ist so eine Frage. Ne? Denn die Haftungsbefreiung, die Details würde ich gerne mal lesen. Aber die Verträge, die können wir leider nicht bekannt geben. Die können nicht veröffentlichen. Das ist high confidential, ganz geheim.
Ich habe jetzt gerade einen geilen Spruch von dir gelesen. Da ich mich, müsste ich den Inhalt der Pressekonferenz selbst zusammenfassen, zu ausgesprochenen emotionalen Formulierungen hinreißen lassen würde, halte ich mich zurück und übersetze stattdessen den Artikel. Was sind denn das für ausgesprochen emotionale Formulierungen, die du da auf dem Schirm, die du auf dem Schirm hast?
Ja, habe ich doch gerade erzählt. Ich meine, ich kann über sowas nicht berichten, ohne ständig darauf hinzuweisen. Lobbyismus bei Uschi. Uschi, ihr Beraterdings, ihr Sohn kriegt einen Job bei der Beraterfirma in San Francisco, die sie dann im Verteidigungsministerium mit Millionenaufträgen belegt. Jetzt verteilt sie Milliarden in der EU, ohne zu kippen, wohin. Verteilt Vorkasse. Die haben kein Risiko, die Impfstoffhersteller. Vorkasse, Haftungsbefreiung, alles, macht, was ihr wollt. Wie soll ich denn darüber sachlich berichten? Also ich meine, das fällt mir schwer. Und die TASS, die kriegt das hin. Also die böse russische Propaganda berichtet sachlich. Ich kriege es nicht gebacken. Also sorry, das ist so dreist, was da in Brüssel läuft. Das ist, in jedem normalen Land wäre das Korruption und Knast.
Hat sich bei uns aber etabliert in dem politischen Denken, dass die EU sozusagen ja die Deutungshoheit hat. EU steht immer vorne sozusagen. Wir sind ja nur noch Teil der EU. Ja, ja, das ist der zahlende Teil.
Ja, also klar. Ich will dazu wirklich nicht viel sagen. Es ist alles so, also was da abläuft, das ist, ja, mir fehlen wirklich die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte.
Dann findet man deine Worte wieder bei dem nächsten Artikel. Da bleibt man auch gleich bei der EU. Da geht es nämlich um Polen und Ungarn, dass die jetzt ein Veto gegen den EU-Haushalt einschieben wollen. Ja, scheint mir mal wieder so zu sein, dass es da nicht nur darum geht, sondern was ist denn da der Hintergrund von diesem Streit?
Ja, das ist lustig. Wir lernen ja in den Medien, dass die beiden Staaten ganz böse den Rechtsstaat einschränken. Und deshalb muss die EU jetzt den leider Gottes Finanzmittel kürzen, wenn sie nicht bei den rechtsstaatlichen Prinzipien bleiben. Das ist eine vorgeschobene Ausrede. Es geht darum, dass seit 2015 in Brüssel völlig offen gesagt wird, und wenn du die Artikel darüber aufmerksam liest, dann findest du das manchmal sogar, dass man Polen und Ungarn, vor allem die beiden Staaten, für ihre Rolle bestrafen will bei der Flüchtlingskrise, dass sie sich geweigert haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann brauchten sie natürlich einen schönen Grund, der gut klingt. Da geht es um Rechtsstaat. Aber ich habe das in dem Artikel sehr genau auseinandergenommen. Die Aussagen gibt es relativ offen. Also das heißt, es hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Ich meine, in Deutschland ist auch kein Rechtsstaat, wenn der Staatsanwalt beim Justizminister fragen muss, ob er eine Ermittlung machen darf. Das hat mit Rechtsstaat auch nicht so viel zu tun. Wir haben das oft genug gehabt, Paragraph 146, 147 GVG.
Ich blende jetzt aber nicht ein, okay?
Nee, kannst du machen. Und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dazu. Ja, ich meine, der Europäische Gerichtshof hat offiziell bestätigt, dass Deutschland eine Gesetzgebung hat, die politische Verfolgung möglich macht. Mhm. So, ja. Klingt nicht nach Rechtsstaat, ist aber Deutschland. Und nun ist Deutschland in der ersten Reihe und sagt, in Polen und in Ungarn gibt es ein Problem mit dem Rechtsstaat. Ja, Pustekuchen. Es gibt ein Problem damit, dass die Merkels Flüchtlinge nicht haben wollen. Und dafür sollen sie bestraft werden. Und dass die jetzt deswegen ein Veto einlegen, kann ja keinen überraschen. Weil der Mechanismus ist so ausgearbeitet, wenn die EU-Kommission feststellt, dass die Rechtsstaatlichkeit in den Ländern in Gefahr ist, darf die EU-Kommission die Mittel streichen. Einspruchsmöglichkeit, keine demokratische Kontrolle, keine. Ja, kannst du dir überlegen, wie schnell die das machen werden? Da sagen Polen und Ungarn, ja, sind wir denn blöde? Sowas stimmen wir doch nicht zu. Mhm. Und dann machen die Medien dann draus, oh, die beiden Staaten sabotieren den EU-Haushalt, der nach so komplizierten Verhandlungen endlich, und das alles nur, weil sie ihren Rechtsstaat aushöhlen wollen.
Der böse, böse Orban.
Also alle böse. Alle böse. Also vor allem, wenn du keine Flüchtlinge aufnimmst, ganz böse. Ja, soll jeder zu stehen, wie er will, aber dann sollen sie die Wahrheit sagen. Dann sollen sie sagen, es geht darum, dass wir verdammt nochmal den Leuten die Flüchtlinge ins Land schicken wollen. Solange sie die nehmen, kriegen sie keine Kohle. Dann sei doch ehrlich. Mhm. Aber mach nicht diese Scheingefechte von wegen Rechtsstaat. Die Leute werden verarscht. Also die Öffentlichkeit mit solchen Meldungen verarscht. Weil nicht berichtet wird, worum es tatsächlich geht.
Harte Erkenntnis für viele Leute.
Für manche harte Erkenntnis, für manche inzwischen eingefleischte Routine.
Deswegen bist du ein russischer Systemtroll.
Sowieso.
Putin Dick Rider und was ich noch alles gelesen habe hier. Jesus Christ, echt so. Man muss doch nur die Augen aufmachen. Man muss doch nur eins an eins zusammenzählen. Das ist doch gar nicht so schwierig. Ich weiß es ehrlich.
Ich habe einen russischen Freund. Der wohnt übrigens in Deutschland. Wir kennen uns jetzt 15 Jahre. Und der hat auf der Arbeit, der arbeitet mit vielen Russen zusammen, und da, die kennen offensichtlich auch meine Seite, die ganzen Russlanddeutschen und ukrainischen Auswanderer und so. Und da wird sehr kontrovers diskutiert, und da kommen auch die ganzen Gerüchte über den Thomas, was so alles auch im russischen Internet über mich geschrieben steht. Das ist, also ich bin ganz überrascht, was ich in Russland alles erfahre, wer ich bin. Ich bin sogar in Petersburg geboren, habe ich inzwischen gelernt. Also es geht nie zu Ende. Auf jeden Fall war mein Freund, der sich damit gar nicht so auskannte, mit all dem, was so läuft medial, der war ganz überrascht, sagt er, wenn ich dich nicht kennen würde, was ich jetzt über dich denken müsste. Sagt er, wenn die dann anfangen, sagen wir, ich kenne den Typ seit 15 Jahren, was da geschrieben ist über den, ist scheiße. Ja, aber das war, dem fiel das so auf, der hat das gesagt, habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich dachte, wenn das die Seite schreibt, wird das stimmen. Aber jetzt, wo ich sehe, was die über dich schreiben, gucken wir die Seite nicht mal mehr an. Ja, wie gesagt, aber das wissen wir ja. Ich meine, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, egal wie bekannt oder unbekannt du bist, es wird immer welche geben, die Scheiße über dich erzählen. Und das ist mir auch dann herzlich egal.
Muss man drüber stehen.
Ja, sonst darfst du sowas nicht machen, dann musst du eben weiter einen anderen Job machen, wo du nicht dein Gesicht in die Kamera hältst oder Artikel schreibst. Schläger einstecken gehört dazu, wenn du öffentlich deine Meinung sagst.
Das ist genau, ich habe gerade sagen wollen, wie finde ich denn jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema, und zum Thema, da ist Schläge einstecken ideal, nämlich der Mann, der gerade hier auf der Straße kniet, der muss nämlich richtig, richtig dicke Knüppelschläge einstecken. Das ist eine Aufnahme von einer Gelbwesten-Demonstration, und ich würde das jetzt mal so interpretieren, 1, 2, 3, 4 Polizisten haben den Mann ganz schön in der Mangel. Der Titel: Das Filmen von Polizisten bei Demonstrationen soll unter Strafe gestellt werden. Frankreich hat eine neue Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Was geht in Frankreich ab? Ich meine, seit 2 Jahren haben wir jetzt die Gelbwesten-Demonstrationen. Das ist ja auch etwas, was den Staat innerlich ziemlich zermürbt. Wir hatten einen Gast da, der als Sanitäter da gearbeitet hat. Der hat von bürgerkriegsähnlichen Verletzungen gesprochen, die Demonstranten erlitten haben. Polizisten sind bestimmt auch schon verletzt worden, aber die Art und Weise der Gewalt von Seiten des Staates gegenüber den Demonstranten, die hat alles getoppt, was er bisher gesehen hat in seinem Leben als Rettungssanitäter. Und er war, glaube ich, auch schon in irgendwelchen anderen Einsätzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall einer, der nicht so leicht zu schocken ist. Aber was der berichtet hat aus Frankreich, ist bei uns, hat bei uns niemand auf dem Schirm. Und jetzt kommst du daher mit so einem Artikel und sagst, dass das alles noch viel, viel krasser wird, was in Frankreich passieren wird. Klär uns auf, Thomas.
Ja, ich meine, wie gesagt, in Frankreich, wer es wissen will, der findet die Zahlen ja auch. In Frankreich sind ja, was mein letzter Stand, aber der ist schon alt, waren über 140 Leute, die Gliedmaßen oder Augen verloren haben, weil die Polizei ihnen mit Gummi geschossen oder mit den Tränengasgranaten direkt auf sie geschossen hat. Und eine Tränengasgranate enthält 50 Gramm TNT, das macht Puff. Und wenn dein Fuß daneben steht, dann war der mal, dann ist der weg. Und es gibt also, wie gesagt, wenn sowas in Russland oder Weißrussland, wenn da einer mal ein blaues Auge kriegt von der Polizei, dann haben wir eine Woche lang Schlagzeilen von Polizeigewalt. Wenn in Frankreich 150 Leuten amputiert werden müssen, dann interessiert das die deutschen Medien nicht so ganz brennend. Aber in Frankreich interessiert es die Menschen. Und diese Sachen wurden ja oft, wie auch dieses Bild vom Artikel, von Leuten mit Handykameras und so gefilmt. Und das findet der Staat nicht so gut und vor allem die Polizei nicht. Und darum haben sie jetzt beschlossen, dass man Polizisten bei Demonstrationen nicht mehr filmen darf. Ihre Gesichter dürfen nicht mehr öffentlich gemacht werden. Das ist blöd. Das heißt, wenn das Gesetz so durchkommt, und danach sieht es aus, dann darfst du in Frankreich demnächst nicht mehr bei einer Demo Polizisten filmen, auch nicht als Journalist, sondern kriegst dann im Zweifelsfall 45.000 Euro Strafe oder 1 Jahr Gefängnis.
45.000 Euro Strafe.
Ja, also Polizeigewalt dokumentieren wird in Frankreich mit diesem Gesetz unmöglich gemacht. So, das ist die Freiheit auf europäisch.
Wow.
Ja, also es ist jetzt vereinfacht, das ist ein bisschen, da geht es darum, wenn man die Bilder macht, um sie zu veröffentlichen, dann ist es erst, aber in dem Moment, wo du filmst und der Polizist sagt, du darfst das nicht, ja, da kannst du ja sagen, ich filme das nur für meine private Sammlung, dann darf ich das, sagt, dann glaube ich dir nicht und dann kriegst du trotzdem aufs Maul. Mhm. Also letztendlich, sie verhindern damit die Dokumentierung von Polizeigewalt. Das ist die Intention dieses Gesetzes. Und was ich eben lustig finde ist, oder traurig finde, die deutschen Medien, ich habe mir jetzt viele Berichte angeguckt darüber, die berichten zwar teilweise über das Gesetz und dann reden sie von einer Einschränkung der Pressefreiheit, weil die armen Journalisten ja keine Polizisten mehr filmen dürfen. Dass es um Polizeigewalt geht, das Wort Polizeigewalt steht in keinem dieser Artikel auch nur drin, nicht mal das Wort. Ja, also es wird wirklich, wenn es in Europa passiert, bei den Guten, dann darf die Polizei draufkloppen. Und wenn in Weißrussland einer ein blaues Auge hat, weil er die Polizei mit Molotow-Cocktails beschmissen hat und dann von denen einen über die Rübe kriegt, dann ist Polizeigewalt.
Und in Berlin beregnen die Wasserwerfer die Demonstranten.
Ja.
Besprühen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe schon Bilder gesehen, wo Wasserwerfer die Demonstranten wirklich weggeblasen haben. So richtig, auch so in Stuttgart damals, 2010, wo der Mann sein Augenlicht verloren hat. Da haben die voll draufgehalten. Die Bilder, die ich gesehen habe, ich habe auch Freunde, die in Berlin waren, das war jetzt nicht Vollgas mit vollem Druck drauf. Das war von oben runter. Aber es ist November. Das hat wirklich kalte Temperaturen da draußen. Wenn man die Leute hier so nass spritzt bei so einem Wetter, dann ist das schon auch schon, das könnte man schon fast als Körperverletzung sehen, ja?
Mit Lungenentzündung.
Ja.
Aber wie gesagt, der Witz ist ja folgender, was ich eben auch wieder verglichen habe, ist, wenn du mal guckst, wie die Medien berichten über Minsk.
Ja.
Große Polizeigewalt. Und dann steht da so eine Polizeigewalt brutal. Wasserwerfer sind als Drohung aufgefahren worden. Die wurden gar nicht eingesetzt, die standen da rum. Ja. Und wenn in Polizei in Deutschland Wasserwerfer eingesetzt werden, auch sei es nur, um die Leute im November zu beregnen, das ist keine Polizeigewalt. Aber wenn die in Minsk parken, ist da schon Polizeigewalt. Also das zeigt einfach, wie unglaublich einseitig und parteiisch die deutschen Medien berichten, wenn man das nur nebeneinander hält. Mhm. Und Frankreich, 150 Amputationen, ist auch keine Polizeigewalt. Das findet gar nicht statt. Das gibt es in den deutschen Medien nicht. So, und das ist das, wie gesagt, meine Aufgabe, meine Seite ist ja Medienkritik. Ich kritisiere die Medien dafür, dass sie die gleichen Dinge oder dass sie über Dinge so unterschiedlich berichten. Ja, wenn man jetzt ehrlich sein wollte, müsste man sagen, in Minsk machen Leute Randale, schmeißen Molotow-Cocktails, die haben schon Polizeistationen angezündet und die Polizei, wir haben jetzt einen gehabt, der ist getötet worden, wobei aber keiner genau weiß, wodurch. Der ist nach einer Demonstration irgendwo von irgendwem erschlagen worden. Wird dem weißrussischen Staat angehängt, ist einer. Bei den Gelbwesten gab es weitaus mehr Tote. Mhm. Und in Minsk gibt es auch keinen Amputierten. Aber Minsk ist ganz brutale Polizeigewalt. Nicht vergessen. Frankreich ist ja Freiheit, brüderlich Gleichheit. Also wie gesagt, und diese Propaganda, die in Deutschland läuft, die klage ich an und gegen die arbeite ich. Also darum geht es mir einfach. Wenn sie alles gleich berichten würden, dann wäre ganz anderes Stimmungsbild.
Kennst du irgendeine einsame Insel, wo man als Selbstversorger klarkommt? Wo vielleicht auch schon eine Hütte mit Solaranlage steht und Brunnen und so und vielleicht noch ein Palmengarten. Mir ist gerade irgendwie danach, auf so ein Gefilde auszuwandern.
Robert, das wäre doch was. Oder so eine Insel, wir nehmen unsere Hunde mit und dann ist gut. Ja, wenn ich sie kennen würde, wäre ich schon da.
Ich bin Schizo, in mir zieht so. Echt, hey, das ist so schizophren, das Ganze. Bist du manchmal nicht müde, all diese Dinge aufzudecken? Ich meine, es ist so offensichtlich. Es ist so grotesk, dieser Doppelstandard. Wir haben das auch schon in, ich weiß nicht wie viel hunderten Sendungen thematisiert und ich habe tausende Artikel gelesen, die das alles klipp und klar belegt haben. Und trotzdem ist die große Masse einfach nicht in der Lage, das zu durchdringen. Das ist mir das große Rätsel in unserer Zeit. Was uns jetzt unterscheidet von Lieschen Müller, obwohl ich niemanden diskriminieren möchte, der zufällig Lieschen Müller heißt, das ist halt nur dieser Spruch, man muss ja immer gleich wieder aufpassen, was man sagt. Nee, verstehst du, was ich meine?
Vor allem, wenn Lieschen Müller auch noch Afrodeutsche ist.
Ja, genau. Behindert, Migrantenstatus und
behindert.
Noch
körperliche Einschränkungen.
Sorry, und schon wieder. Fuck.
Ja,
und mit dem auch schon wieder. Du kannst eigentlich nichts mehr sagen. Und dann, wenn du Pippi Langstrumpf als Kinderbuch vorliest, dann kommst du gleich in den Knast, weil da irgendwie auch was Falsches drinsteht, wenn du die Falsche kriegst. Weißt du, was ich meine? Egal in welchem Bereich der Gesellschaft man hinguckt, alles entwickelt sich in einen komplett schizophrenen Zustand. Ob das die Säuberung ist der Sprache oder der Kulturgüter, Political Correctness, Klimawandel, Fridays for Future, die Verwerfungslinien, die werden immer grotesker und immer offensichtlicher. Und ein kleiner Teil oder vielleicht ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung kapiert so langsam, dass hier irgendwas im Busch liegt. Und der Rest ist irgendwie so in der Vogelstrauß-Taktik unterwegs oder wie die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Nur um es bequem zu haben. Und ich versuche seit Jahren zu durchdringen, was der Unterschied ist von uns Aktivisten, von den aufgewachten Menschen zu denen, zu dieser schlafenden Masse von Sheeple. Ja, so, we the people, Sheeple, die schlafenden Schafe. Ja. Ich muss unbedingt mal wieder irgendeinen Psychologen zu Rate ziehen und mich selber hier im Interview auf die Couch legen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Warum so wenige diesen Aha-Effekt haben. So, ah, jetzt, da muss doch was sein.
Ja, weil es die Leute meistens interessiert. Es geht sie nichts an, es ist weit weg, das Leben geht weiter. Dich kann genauso gut kann ein Fußballfan fragen, warum regt sich der Robert Stein nicht über das letzte Spiel von Bayern München auf? Ja, weil es den Robert Stein nicht interessiert. So.
Der ist aber ziemlich nah dran, die ist 4 Kilometer weit weg, die Allianz Arena.
Ja, aber es interessiert den Robert Stein nicht, wie kann der nur? Ja, so, es interessiert gewisse Leute nicht, viele Leute. Und damit ist es gesagt. Sie haben ihr Auskommen und wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, oder nicht gesagt habe. In Diktaturen, du verstehst das Funktionieren von Diktaturen nicht, wenn du dich mit den Opfern beschäftigst. Du verstehst, wie eine Diktatur funktioniert, nur wenn du dich mit der Masse der Mitläufer beschäftigst und guckst, warum haben sie einen Honecker machen lassen, einen Hitler machen lassen, einen was ich will machen lassen, weil sie mitgelaufen sind. Ihr Leben war in Ordnung, es ging sie nichts an, ihr Leben ging weiter, sie hatten einen Job, sie hatten ihren Urlaub, sie hatten dies, sie hatten das. Es hat sie nicht interessiert, ihr Leben ging weiter. So, und das ist, und damit muss man sich beschäftigen, weil man verstehen will, wie Diktaturen funktionieren.
Ich meine, dass dieser psychologische Effekt, der durch das Milgram-Experiment rausgekommen ist, der spielt bestimmt auch noch eine Rolle. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Bei der Analyse von solchen Diktaturen. Kennst du das Milgram-Experiment? Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Sag mal ganz kurz zwei Worte,
worum es geht. Das ist, wo ein Mann in einem Experiment aufgefordert wurde, auf verschiedene Knöpfe zu drücken und einem Probanden Stromstöße zu verabreichen auf Anweisung. Der Mann, der die Stromstöße gekriegt hat, war aber ein Schauspieler, der nur so getan hat, wie wenn er schreit. Und es ist festgestellt worden, dass aufgrund der Autorität des Versuchsleiters diese Versuchspersonen bis zu tödlichen Stromstößen gegangen sind, nur weil ein Versuchsleiter das angeordnet hat.
Also, ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Damit verstehst du von mir aus noch, warum ein SS-Mann in Auschwitz sich so verhalten hat, wie er es getan hat. Was ich meine ist, all diese Sachen könnten nicht passieren, wenn nicht 80% oder 90% der Bevölkerung stillhalten, weil es ihnen gut genug geht. Ja? Es geht ihnen gut genug, sie haben ihr Auskommen, ich meine, 90% der Deutschen hatten aber nichts zu tun. Ja, sie waren keine Opfer, sie waren keine Täter. Sondern sie haben sich eingerichtet, sie hatten ihren Job, sie hatten ihr Leben und so weiter und haben es geschehen lassen. So, und die sind die Interessanten, weil wenn es die nicht geben würde, hätte der Rest nicht passieren können.
Und plötzlich war aber der Krieg vor der Tür, die Rote Armee ist dann in der Kurfürstenallee einmarschiert.
Ja, das kam dann ganz später. Aber du hast ja zuerst mal von 33 bis 39 90% der Deutschen gehabt, denen es wunderbar ging, die es alles gut fanden, weil ihr Leben wurde besser, der Lebensstandard ist gewachsen, das Chaos auf den Straßen war weg, die Arbeitslosigkeit war weg, alles ist toll. Mhm. Ja? Und vor den Kleinigkeiten, naja gut, Demonstrationsrecht eingeschränkt, ach scheiß drauf, ich will ja auch gar nicht das demonstrieren, geht mir ja gut. Mhm. Ja? Briefe werden gelesen, ja, ich habe ja nichts zu verheimlichen. Ja? Und sie haben sich schön geredet, das ist jetzt auch. E-Mails werden mitgelesen, Demonstrationsrecht wird eingeschränkt und die Leute sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. So, mit dieser schweigenden Masse muss man sich beschäftigen, weil man verstehen will, wie eine Diktatur funktioniert. Mhm. Nicht mit den Tätern. Ja, das ist und auch nicht mit den Opfern, so grausam deren Schicksal war. Aber weder Täter noch Opfer helfen dir beim Verständnis der Diktatur. Sondern die ganz normalen 90% Mitläufer, die musst du, was da vorgeht, das musst du verstehen, wenn du wissen willst, warum eine Diktatur funktioniert.
Plus, wie knackt man das auf? Wie knackt man das auf, dass der Normalbürger, der sich eben in diesem Wohlfühldenken eingerichtet hat, dass der einen Blick erkennt, dass der einen Blick fürs Ganze entwickelt? Wie kann man da, schau, was wir machen seit Jahren jetzt mit großer Passion, du bist tagtäglich dabei, genau diese Leute aufklären zu wollen. Aber wie kommen wir ran an diese Menschen? Weil wir informieren die sowieso schon Aufgewachten. Alle, die uns zuschauen, alle, die dich lesen, sind diejenigen, die es schon kapiert haben. Und weiter verstehen wollen, was da im Detail passiert. Deswegen gucken die Leute bei Sendungen wie uns oder unseren Kollegen zu. Aber wie kommen wir an die Leute ran, die einfach zu diesen, der Begriff ist vielleicht für mehrere Leute despektierlich, aber Sheeple, also eine Mischung aus Schaf und People. Das englische Sheep und People gibt Sheeple.
Mach doch mal nicht die Anglizismen, sag doch Schlafschafe.
Schlafschafe klingt aber nicht so schön. Ich finde Sheeple, finde ich schöner.
Ja, ich nicht. Ich finde Schlafschaf schön.
Wir
sprechen hier so Deutsch, nicht Englisch. Ich kann ja auch noch Russizismen reinbringen. Hilft auch nicht weiter.
Russizismen. Nee, es gibt auch diesen Spruch, we the people. Und da kannst du dann schön die Überleitung machen zu we the sheeple. Also wir, das schlafende Volk. Wir, ja, diejenigen, die absichtlich wegschauen, die uns nicht Gedanken machen wollen. Ich habe das in meiner eigenen Familie sogar schon gehabt, dass ich Diskussionen hatte, so nach dem Motto, ich will das gar nicht wissen, was du sagst, Robby. Ich will das nicht wissen. Lass mich in Ruhe. Ich will Formel 1 gucken, ohne das Gefühl zu haben, dass ich hier mit Brot und Spiele abgelenkt werde. Mein Leben ist anstrengend genug. Bitte lass mir meinen geistigen Freiraum. Ich will mich nicht den ganzen Tag mit so schweren Gedanken beschäftigen. Rote Pille, blaue Pille, da sind wir doch schon wieder, weißt du?
Ja, aber das ist auch das Gleiche. Ich meine, das ist ja das, was Daniele Ganser auch sagt. Wenn ihr euch den ganzen Tag beschäftigt, kriegt ihr Depressionen. Ihr müsst euch da mal rausholen. Also bei mir ist es der schwarze Humor, der mir hilft. Ich nehme das einfach wirklich mit Humor. Und, ich kann auch sehr viel über mich selber lachen. Darum ist es mir auch egal, wenn Leute was über mich schreiben. Mir hilft mein schwarzer Humor weiter. Sonst wäre ich längst hier durchgedreht. Gut. So, aber manche Leute wollen es eben nicht wissen, weil genau das ist es. Sie sind in ihrer Komfortzone und dann nicht, wenn sie es dann wissen, dann kommt ja die Machtlosigkeit, ich kann nichts tun dagegen und was dann alles so danach folgt. Mhm. Das, ne? Aber dass Leute wach werden, passiert, wenn es sie berührt, aus irgendeinem Grund. Bei mir war es die Ukraine, weil ich in Russland wohne und auch Freunde in der Ukraine habe und dann plötzlich war da dieses Theater. Da bin ich wach geworden, viele andere ja auch. Und jeder hat so sein Thema. Und jetzt wachen wahrscheinlich bei Corona viele auf.
Zwangsweise, ja klar, weil sie plötzlich aus diesem Wohlfühlgefühl rausgekatapultiert werden. Ja,
ja, und jetzt sind die wahrscheinlich, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal in der Sendung irgendwann, jetzt werden die bombardiert plötzlich mit Informationen, die sie vorher nicht hatten. Und dann müssen sie erstmal sortieren. Ich meine, wir hatten jahrelang Zeit, uns in Ruhe einzuarbeiten. Mhm. Und können relativ gut schon unterscheiden, was ist wo, ne? Wie ist was einzuschätzen. Aber wenn da jetzt jemand neu reingerutscht ist, dem gerade erst die Augen aufgehen, der wird ja überrollt mit Informationen, die ja zum Teil auch Blödsinn ist. Es gibt ja auch genug Quatsch im Internet.
Ja. Ja? Gerade im Internet.
Ja, und das auszusortieren, also zu sortieren, wo ist jetzt, ne? Wo sind die Sachen mit Belegen, ne? die man wirklich, wo man sagen kann, das ist faktenbasiert, und wo sind die Leute, ich kriege immer wieder so E-Mails, nicht? Röper, ich habe da einen Artikel, was sagst du dazu? Und dann sage ich, was soll ich dazu sagen? Die machen eine wilde These, haben viermal Konjunktiv drin und keine Quelle. So, der Artikel ist außerdem 4 Tage alt. Ich habe gerade sowas gekriegt, Soros wäre verhaftet worden. Mhm. Schickt mir einer zu, Soros verhaftet auf Englisch. Röper, was hältst du davon? Dann sage ich, was soll ich davon halten? Irgendeine dubiose Seite schreibt, Soros wäre in Pennsylvania verhaftet worden. Keine Quellenangabe, sondern Konjunktive und Darknet als Quelle, so, und jetzt ist jetzt 4 Tage her und wir haben davon noch nichts gehört. Ah, sehr, sehr glaubwürdig. Was soll ich über so einen Scheiß erzählen? Ja? Aber gut, es kann nicht jeder recherchieren. Wir haben das ja schon mal gehabt. Ich will das auch vielleicht mal Informationen. Ich bin noch überlegen, wie ich das mache mit dem Rechercheseminar, das wir mal angesprochen haben. Mhm. Das will ich machen, ob es dieses Jahr noch wird oder im Januar, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir es auch über die Feiertage, wenn die Leute eh Zeit haben. Auf jeden Fall, da will ich noch was machen. Aber das ist genau der Punkt. Recherche ist relativ einfach. Lies einen Artikel kritisch und aufmerksam. Da ist keine Quelle genannt. Es sind nur Konjunktive drin und so weiter. Ja, was willst du mit sowas anfangen? Mhm. Ja, oder was hat mir neulich einer geschrieben? In London wird jetzt ein Gesundheitspass eingeführt. Und wer den nicht hat, der darf dann dies und jenes nicht mehr.
Ja.
Freedom Pass.
Freedom Pass.
Da habe ich gesagt, ja, google doch mal, was Freedom Pass ist. Und dann guckt er nach, was ist. Ja, sage ich, das ist das Ticket für das ermäßigte ÖPNV-Ticket für die Senioren in London. So, das hat irgendeiner einen falschen Hals gekriegt und glaubt jetzt, das ist ein Freedom-Impfpass. Und verbreitet so einen Quatsch im Internet. Da kannst du einmal googeln und findest, nee, ist Quatsch. Ja, gibt es einen Artikel, britische Medien melden. Kein britisches Medium meldet es, wenn du bei Google suchst. Dafür findest du 80 Meldungen über den Freedom Pass in London, wie man ihn kriegt, welche Bedingungen, wie man ihn verlängert und so weiter. Das ist eine Ermäßigungskarte für einen Bus. Okay. Ja, aber so gehen Meldungen ins Netz. Mhm.
Werden wir jetzt nicht lösen, dieses Thema. Es ist nur etwas, was mich,
finde ich es wichtig.
Es ist etwas, was mich halt innerlich antreibt und was ja auch Teil unserer Arbeit ist. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, drücke ich mal kurz auf die Pause-Taste, weil hier ein kleiner Hundejunge da oben gerade rumspringt. Bis gleich. Jetzt sind alle wieder glücklich, vor allem alle Vierbeiner in diesem Haus. Deswegen kümmern wir uns jetzt wieder um unsere Themen. Thomas, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, beim Herzschmerz dieser Welt, oder kann das sein?
Ja, den werden wir nicht mehr heilen können in dieser Länder.
Glaube ich auch nicht. Lass uns doch mal über den Atlantik springen, und zwar diesmal nicht auf die nördliche Seite, sondern auf die südliche Hemisphäre. In Peru hat sich doch einiges getan in den letzten Wochen. Sage und Schreibe hatten die in 8 Tagen schon insgesamt 3 Präsidenten. Das ist jetzt also auch für südamerikanische Verhältnisse doch eine ziemlich krasse Hausnummer. Was geht ab
in Peru? Ja gut, also ich bin da auch kein Experte, aber weil das auch immer wieder in deutschen Medien kam, dachte ich, wenn ich einen guten Expertenbericht finde, der mal die Geschichte beschreibt, dann übersetze ich den habe ich gefunden bei der TASS. Ist also im Grunde für alle, die mal anderes Thema haben wollen als das, was immer so da ist, kann ich diesen Artikel empfehlen. Übrigens für alle Kommentatoren, die immer schreiben, wo sind denn die Links? Unten, Videobeschreibung, alles drin. Und hier habe ich einfach mal aufgezeigt, in Peru gibt es eben Riesenprobleme sozialer Art und Weise. Es gibt Korruption. Dann haben sie einen Präsidenten per Impeachment gestürzt. Dann ist ein neuer gewählt worden, aber den haben sie dann auch gleich wieder weggeräumt. Und jetzt haben sie einen Kompromisskandidaten gefunden, der jetzt hoffentlich das Land beruhigen kann, weil demnächst wieder Präsidentschaftswahlen und er darf nicht antreten, weil nach peruanischer Verfassung darf der amtierende Präsident kein zweites Mal ran. Und jetzt hoffen sie, dass sie die politischen Wirren da ein bisschen auseinandergezogen haben, dass sie das Land wieder stabilisiert kriegen. Weil da haben sie ja auch Kirchen angezündet, was da alles los war. Und ist eine Sache, die in deutschen Medien kaum eine Rolle spielt, brauchen wir auch nicht so tief drauf eingehen. Aber das ist so ein Artikel aus der Serie Meldung, die es in Deutschland kaum gibt, habe ich einfach mal sehr lang eben diese Übersetzung oder diese Analyse eines Südamerika-Experten oder ist eine Expertin sogar gewesen, übersetzt, weil ich es einfach mal spannend finde, auch sowas einfach mal zu berichten, was man sonst so in Deutschland gar nicht hört. Mhm. Es ist, wie gesagt, für Leute, die mal über den Tellerrand gucken wollen, unten Videobeschreibung ist der Artikel verlinkt, könnt ihr euch angucken. Müssen wir nicht so tief drauf eingehen, ist für uns jetzt nicht so spannend, aber Südamerika ist generell ein Pulverfass und weil ich auch Bolivien, Chile und Venezuela mal wieder behandelt habe, dachte ich, tue ich Peru mal mit rein.
Hast du denn den Eindruck, das ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, ich weiß, hast du den Eindruck, dass sich die Gesamtsituationen in diesen Ländern jetzt durch Corona auch noch mehr zuspitzen, dass also alles, was unter der Oberfläche schon so richtig brodelt und die ganzen sozialen Probleme, dass die jetzt eskalieren und so richtig durchknallen?
Ja, ich meine, die Staaten sind bettelarm, ne? Und auch die haben teilweise schwere Corona-Einschränkungen gehabt und haben kaum Möglichkeiten, dann zu helfen. Das heißt, da gehen die Leute wirklich ungestützt pleite. In Deutschland gibt es ja wenigstens noch irgendwelche Hilfsmittel, da gibt es dann gar nichts. Und dann mach mal dein Restaurant zu für ein halbes Jahr. Also sicher, das verschärft die Lage enorm.
Mhm. Und damit kommt es natürlich dann zu Verwerfungen und auch Ausbrüchen von Gewalt. Was ja
in den Ländern ist es ja eh. Ich meine, ne, teilweise haben sie da so neoliberale Systeme, dass da eh Armut herrscht. Und wenn dann sowas dazukommt, dann kann das mal sein, dass es fast überläuft. Und das haben wir in Peru wohl auch zum Teil miterlebt oder auch in Chile.
Ich sehe auf dem Bild aber sehr viele Menschen mit Masken. Also da ist bei den Demonstranten irgendwie, Corona scheint da auch schon, ist jetzt keine Anti-Corona-Demo, was hier abgeht.
Nee, die haben in dem Land wohl, das gehört wurde zu den am schwersten betroffenen Ländern. Also da hat es auch richtig gewütet. Also es, wie gesagt, Corona ist ja nicht die Pest, die uns verkauft wird, aber auch nicht ungefährlich. Mhm. Und einige Länder hat es erwischt, Peru gehört dazu. Also die haben auch, ne, das kommt noch mit dazu, die waren schwer betroffen, dann gab es keine Hilfen und das medizinische System zusammengebrochen, da hat es gewütet. Und da kam alles zusammen, die Leute sind eben...
Aber was heißt gewütet?
Ja, das heißt, dass diese, wie gesagt, die haben ja, das ist ein armes Land mit wenig Intensivbetten und wenn dann, was Deutschland wegsteckt, dann ein paar tausend Leute Intensivbetten brauchen, dann fällt bei denen das Krankenhaus um.
Aber was heißt der Begriff
wütend? Und dann sterben die Leute eben wirklich auf den Gängen.
Das würde mich jetzt echt interessieren, was die Gesamtzahl ist in Bezug auf die Bevölkerung, weil das Wort Wüten ist ja wirklich dann schon fast Ebola. Ich will es jetzt nur in den Kontext bringen, ja?
Nein, also Wüten, wie gesagt, im Grunde muss man das Wüten von Corona immer in das Verhältnis der Intensivbetten setzen, weil dass es Corona gibt und dass Leute damit auf Intensivstationen kommen, das bestreitet wahrscheinlich niemand ernsthaft. Wenn du jetzt ein Land hast, das wenig Intensivbetten hat, dann stößt es an seine Grenzen. Länder wie Deutschland eher nicht. Länder Italien, ja. Peru, ja. Die Zahlen habe ich nicht. Die müssen wir Pause drücken, recherchieren, kurz gucken. Aber der Punkt ist eben, dass sie es da gemerkt haben, weil deren Gesundheitssystem so schwach ist. Was du in Deutschland nicht merken würdest, weil das Gesundheitssystem das wegsteckt, das geht in solchen Ländern eben dann nicht. Und darum ist das mit den Corona-Maßnahmen da eine Geschichte, die akzeptierter ist.
Ich habe gerade die Seite eingeblendet, und zwar Our World in Data. Ich mache mal hier Bildschirmübertragung für dich, dass du das auch sehen kannst. Und wenn wir jetzt hier mal die ganzen Klicks rausmachen, obwohl Deutschland könnte man drin lassen eigentlich. Und dann gehen wir mal runter auf Peru. PPP, wo ist es denn?
Hier ist weit weg.
Peru, das ist hier nicht alphabetisch geordnet, diese Liste. Dann haben wir hier eine Grafik. Gehen wir mal noch dazu Deutschland. Wo ist denn das jetzt hier? Da ist Germany. Zack, dann haben wir jetzt hier also den Vergleich dazu, das sind pro Millionen Leute.
Moment, das ist schon wieder die falsche Zahl. Das ist jetzt sehr deutsch, ihr guckt euch die Infektionen an. Wenn jetzt Peru kein Geld hat zum Testen, dann machen sie wenig Tests und finden wenig Infizierte. Man muss sich angucken, und darum sage ich, das finden wir nicht so schnell, die Belegung der Intensivbetten.
Confirmed Death haben wir jetzt hier. Okay, guck mal hier, das ist jetzt hier oben Confirmed Death. Also, und dann noch die Case Fatality Rate.
Mach mal die an.
Können wir auch machen. Dann haben wir hier
Peru. Und dann siehst du nämlich, hier hast du eine Rate, da siehst du, dass Peru sehr hoch liegt. Mhm. Also ne, pro, weiß ich, 100.000 Einwohner oder wie sie rechnen, da siehst du, dass Peru sehr in die Höhe geschossen ist.
4,5, zum höchsten Punkt hatten die 5%. Das sind dann die Betroffenen, 5% der Betroffenen, die einen tödlichen Verlauf hatten.
So. Und die Zahl bleibt eben relativ hoch. Also das heißt, die hat es schon härter erwischt. Mhm. Wenn du dann siehst, eben, die haben ein schwaches Gesundheitssystem, dann merken die Leute das auch, dass sie, weiß ich was, nicht behandelt werden können und vielleicht mit Glück dann noch wieder durchkommen, aber sie liegen im Krankenhaus, können nicht mehr behandelt werden. Und wenn du jetzt solche Zahlen, wie du jetzt hast, ne, wie gesagt, die Confirmed Cases, also die Infizierten, wenn ein Land arm ist und wenig testet, dann wird es wenige Leute finden, während Deutschland wie bekloppt testet und entsprechend viele Leute findet.
Aber trotzdem, auch da muss ich immer wieder das anführen, was uns oft dann von Zuschauern kritisch vorgeworfen wird. 4 von 1 Million ist nicht viel. Weißt du, was ich meine? Es ist für jeden, den es erwischt, ist es eine Katastrophe. Natürlich verstehe ich das. Aber trotzdem ist es nicht diese große Pandemie, die eben das rechtfertigt, was hier an Maßnahmen weltweit passiert. Und das ist ja das eigentlich Entscheidende, worum es eigentlich geht. Ja? Dass also die sämtlichen Folgeerscheinungen, Folgekosten an Selbstmorden, an wirtschaftlichen Zerstörungen und so weiter und so fort, dass die diese Krankheit übertreffen. Das ist das Eigentliche. Deswegen habe ich jetzt nachgefragt, was heißt, hat es ziemlich stark erwischt.
Ja, wie gesagt, der Punkt ist, was für mich in meinen Augen die Kennzahl sein sollte, ist die Belegung der Intensivstation. Mhm. Weil wenn du jetzt erlebst, dass ein Land überfordert ist, weil es zu wenig Intensivbetten hat, dann hast du dann auch den Fall, da hat jemand einen Autounfall, an dem eigentlich nichts passieren müsste, aber sie können ihn nicht behandeln, weil die Intensivstation belegt ist. Ja? Das heißt, du hast ja dann auch da Kollateralschäden, wenn die Intensivstation voll ist mit Beatmungspatienten, und dann kann der Autounfall nicht behandelt werden. Das kommt ja dann auch hinzu. Das haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir kein Problem. In Russland auch nicht. Ja, da funktionieren die Gesundheitssysteme. Aber wenn du ein Land hast, wo es nicht funktioniert, und wo du dann siehst, ich habe einen Autounfall und ich verblute, weil die Intensivbetten voll sind, mit einem Corona-Patienten, dann ist das eine Sache, wo du sagst, das ist nicht lustig. Und dann kommst du auch nicht in die Corona-Statistik, aber du bist trotzdem gestorben, weil du nicht behandelt werden konntest. Also man muss gucken, wie ist kommt das Gesundheitssystem klar? Und in Europa, also Deutschland, kommt es klar, in Russland auch. In Russland haben sie ja auch, die zählen ja anders. In Russland sagen sie ja, sie melden zwar die Infektionszahlen, aber alle Maßnahmen, die sie beschließen, werden beschlossen nach der Frage, wie ist die Krankenhausbelegung in einer Region? Und wenn eine Region plötzlich eine hohe Belegung hat, dann machen sie strengere Maßnahmen. Und wenn sie die nicht hat, fahren sie die Maßnahmen runter. Also die Infizierten zählen ist ja Schwachsinn, was in Deutschland passiert. Mhm. Ja? Und das macht in meinen Augen Sinn, wenn man sagt, okay, hier die Krankenhäuser kommen an ihre Grenzen, jetzt muss man was tun, habe ich vollstes Verständnis. Aber das ist ja eher die Ausnahme als die Regel.
Fällt mir gerade ein, letztes Mal hast du gesagt, in deinem Umfeld, mit denen du auch Kontakt hattest, gab es etliche Fälle bei dir, irgendwelche Symptome, irgendwas, ist irgendwie was aufgetreten? Nein. Oder auch also, in deinem Bekanntenkreis irgendwas verschlechtert? Oder?
Alle wieder gesund, alle inzwischen negativ, alle wieder auf der Straße. Wie gesagt, zwei hatten Lungenentzündung, das war wohl nicht so lustig, aber sie mussten nicht mal ins Krankenhaus deswegen, ist auch alles vorbei. Ich mache jetzt übrigens, ich bestelle mir heute, jetzt kommt ja, kann man in Russland nach Hause bestellen, ich bestelle mir jetzt einen Antikörpertest. Also das heißt, ich lasse Ärzte bei mir zu Hause anrücken, dass sie mir Blut abnehmen, weil eine andere Bekannte hatte auch Corona und die hat mit vielen Corona-Fällen zu tun gehabt. Und ich hatte im Sommer, da habe ich völlig vergessen, ich hatte im Sommer 3 Tage lang, da haben wir noch mit Freunden gelacht, da saßen wir beim Bier in der Kneipe und ich sage, schmeckt für mich alles nach verbranntem Gummi. Und riecht alles nach verbranntem Gummi. 3 Tage lang hatte ich das. Und da haben wir noch gesagt, das ist bestimmt Corona, haben wir gelacht. Ich habe jetzt gerade gehört, dass viele Corona-Patienten genau diese Symptome hatten. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich im Sommer schon Corona hatte und ich will jetzt einen Antikörpertest machen, um mal zu sehen. War das vielleicht, habe ich es schon hinter mir? Keine
okay,
Ahnung.
Okay, verstehe. Dann let us know. Ist das bis nächstes Mal schon passiert? Was denkst
du? Ja, also ich muss jetzt, heute oder morgen rufe ich an und dann kommen die, sind sehr eingespannt. Das dauert 2-3 Tage, dann kommt hier eine Mannschaft nach Hause zu mir, nimmt mir Blut ab und dann nochmal 2 Tage später habe ich ein Ergebnis.
Okay, also das heißt, mit der nächsten Sendung können wir dann durchaus mit einem Ergebnis rechnen dann schon, oder? Ja, ja. Also ich spreche jetzt schon wir, die Zuschauer, die alle drauf warten.
Ob alle wollen wissen, hatte Röper Corona. Nee, aber das war wirklich lustig, weil also das alles ist 3 Tage lang, ich koche mir Essen und das brutzelnde Fleisch riecht wie verbranntes Gummi. Ich denke, was ist denn hier los?
Das ist normal, das ist Fleisch immer. Tote Tiere stinken immer. Tote Tiere stinken immer, wenn man es in die Pfanne tut, eigentlich.
Weißt du, also die Vegetarier, ne? Ich habe ein super Tofu-Rezept für dich.
Nein, jetzt machen wir das nicht. Super.
Das musst du probieren. Also du nimmst ne, Tofu, eine Pfanne, Öl rein, heiß anbraten und dann legst du ein großes Steak in die Pfanne und schmeißt Tofu in den Müll. Hast ein lecker Essen.
Ich muss darüber nachdenken. Ich check's gerade nicht, aber vielleicht.
Ja, du machst die Pfanne heiß, legst das Tofu daneben und dann kommt in die Pfanne das Steak rein, nicht das Tofu, nur wenn du was Gutes essen willst.
Aha. Ich bin super immer noch Tofu der Meinung, dass tote Tiere nicht schmecken, aber das ist eine andere Diskussion.
Mir schmecken sie. Ich bin aber solidarisch mit meinem Hund.
Ich habe auch einen Hund und jedes Mal verfüttere ich Kälber und andere Wurstarten. Also ich darf mich da gar nicht aufregen. Ne? Also von dem her gesehen.
Nein, du bist vergiss, ja auch, ich meine, wie gesagt.
Vergiss,
ja
auch komm, so. Lass uns das Fass nicht aufmachen. Das war nur ein Witz gerade. Das muss jeder selber entscheiden. Da will ich niemand belehren.
Wie sage ich immer, Robert, wir beide müssen zusammen essen gehen. Ich nehme das Essen, du die Beilage.
Ja, das passt auch. Dann bin ich auch glücklich damit. Thomas, wir haben noch einen Artikel auf der Pfanne sozusagen. Und zwar ist es unsere liebe OSZE. Die hat einen rausgehauen, und zwar nämlich, dass 75% der zivilen Opfer des Krieges in der Ukraine, das sind die Opfer von den Regierungstruppen. Und das ist ja etwas, was so eigentlich gegenläufig ist zu der der allgemeinen Meinung, dass es immer die ganzen Rebellen waren, die für diese Opfer gesorgt haben. Der böse, böse Putin hat dafür gesorgt, dass da in der braven Ukraine Krieg ausgebrochen ist und dessen Schergen sollen das gemacht haben. Alles natürlich jetzt hier in Anführungszeichen gesprochen mit Sarkasmus. Nein, die OSZE kommt zu einem anderen Urteil, nämlich dass es die Regierungstruppen waren, die für einen Großteil der Opfer in diesem Krieg bei der Zivilbevölkerung verantwortlich zu machen sind. Überrascht dich das als Kenner der Materie, da du dich ja über 1000 Seiten lang mit der Ukraine in deinem Buch beschäftigt hast?
Nein, überhaupt nicht. Das ist genau das, was ich erwartet habe und was auch viele Beobachter, auch Russland hat es erwartet. Und das ist eben interessant. In Russland wurde darüber berichtet, über diesen OSZE-Report. In Deutschland gar nicht. Logisch. Passt nicht ins Bild. Aber die OSZE hat eben festgestellt, dass tatsächlich die meisten Opfer durch Beschuss von den Regierungstruppen und diesen Freiwilligenbataillonen zu beklagen sind. Und ja, muss man jetzt nicht viel zu erzählen. Ist einfach eine Meldung, die es in Deutschland nicht gab, die aber jeder auf der Seite der OSZE nachlesen kann. Aber irgendwie haben die deutschen Medien beschlossen, dass das mussten die Deutschen nicht wissen. Das passt nicht ins Bild.
Super.
Ne, also wie gesagt, ist auch verlinkt, kann man nachlesen. Den Bericht habe ich im Artikel verlinkt. Jetzt, wo wir zum Ende kommen, übernehme ich mal das Steuer und sage, ich habe noch einen Rauschmeißer für uns.
Ja.
Weil die Zuschauer schimpfen ja immer, sie wollen Marco sehen. Für alle, die neu sind, ich habe einen Welpen und der hat eine heimliche Fangruppe hier in den Kommentaren.
Hat er schon einen Instagram-Account?
Ja, das ist auch lustig. Ich habe eine gute Freundin, die Instagram macht. Also die arbeitet auch von zu Hause. Ja. Die wird auch demnächst wieder 2 Wochen bei mir einziehen, weil sie jetzt demnächst auf große Reise geht und schon ihre Wohnung gekündigt hat. Unterkommen muss, dann sitzt sie in dem einen Zimmer und nicht im anderen, abends treffen wir uns in der Küche zum Abendbrot. Auf jeden Fall, wir wollen also tatsächlich einen Instagram-Account für Marco machen, das wollen wir tatsächlich. Und wir haben beschlossen, da auch ein Spendenkonto dran zu hängen, weil Marco frisst mir die Haare vom Kopf. Aber alles, was Marco nicht verfrisst, und jetzt kommt der Witz dabei, wir suchen uns gerade einen Partner dafür, was Marco nicht verfrisst, damit wollen wir ein Tierheim in Petersburg unterstützen.
Ah, okay.
So, das ist, die Idee haben wir jetzt gehabt. Da sind wir jetzt dabei. Sie ist jetzt im Augenblick in Sochi. Samstag kommt sie zu meiner Geburtstagsparty und dann wohnt sie 2 Wochen bei mir, bevor sie weiterreist. Dann werden wir das in Ruhe besprechen und werden uns auch ein Kind, ein Tierheim aussuchen in Petersburg, dass wir dann, dass die Hilfe nötig hat. Und dann wird Marco einen Instagram-Account bekommen, wo wir sehen, wie er wächst und gedeiht und mal humpelt und mal nicht, weil er mit den Hunden so wild spielt. Und wo wir eben auch dann aus dem russischen Tierheim berichten, das dann mit den Spenden unterstützt wird. Die Idee ist inzwischen auch relativ weit fortgeschritten.
Du musst ihm dann noch eine GoPro umschnallen, dass er dann also so ein Live-View von seiner Sicht aus auf dem Spielplatz und so. Ja. Du musst ein Live-View vom Spielplatz machen.
Mal gucken. Ja, wie gesagt, also ne, ich meine, er frisst ja wirklich, der frisst, der ist jetzt 4 Monate und der frisst inzwischen über 1 Kilo am Tag. Egal, auf jeden Fall, die Idee war ein Witz eigentlich, so mit dem Instagram-Account, aber jetzt ist die tatsächlich, kriegt sie Hand und Fuß und soll dann eben ein Tierheim in Petersburg unterstützen.
Hast du noch ein Video für uns oder irgendwas, weil du gerade gesagt hast?
Ja, nee, ich habe nur ein Foto, das hast du schon gesehen, das hatte ich dir schon geschickt, aber ich dachte, weil die Leute wissen wollen, wie es Marco geht, so geht es ihm in meiner Küche, so groß ist er jetzt.
Bis jetzt sehen wir nur, dass du das Screensharing gestartet hast, noch sehen wir nichts.
Achso, weiß ich nicht, das
jetzt, ist dann langsam. Ja. Ah, der sieht jetzt ein bisschen anders aus wie der kleine Welpe, der dir auf dem Schoß gesessen ist.
Naja, also der ist schon ein richtiger Hund. Er ist inzwischen auch schon oder so groß wie ein mittelgroßer Hund inzwischen. Auf dem Hundeplatz, wo er vor den bisher Angst hatte, die springt da jetzt selber schon an. also wie gesagt, Marco wächst und gedeiht. Macht ein bisschen Probleme mit seiner Pfote, weil er irgendwie humpelt manchmal, wenn sie zu wild spielt. Aber gut, ich war jetzt schon 3-mal beim Tierarzt, die konnten nichts finden, also das gehört wohl dazu.
Wunderbar.
So, das ist also jetzt Marco. Wie gesagt, auf die Bank hier nehme ich ihn nicht mehr, weil wenn der jetzt neben mir sitzen würde, der ist inzwischen so groß, wenn er sitzt. Also das ist inzwischen sinnfrei geworden.
Lustige Idee mit dem Instagram-Account. Ich werde euch dann auch followen.
Ich werde es dann auch ankündigen. Aber ich denke, die Idee mit dem Tierheim unterstützen, die fand ich gut. Vorher war das für mich ein Witz mit dem Instagram-Account, weil ich Instagram nicht kenne und das auch Blödsinn finde. Aber wenn wir da jetzt tatsächlich, sag ich mal, russisches Tierheim unterstützen können und dann von mir aus ich dann meine 10 oder 20 Euro dafür für Hundefutter habe, dann ist das alles gut und der Rest kriegt Tierheim. Und dann wollen wir das dokumentieren. Das finde ich eine schöne Idee. Hatten die Mädels die Idee vor ein paar Tagen, habe ich gesagt, dann so machen wir es. Das Mädel macht umsonst dann die Bewerbung von dem Account, dass es groß und stark wird und dann geht das Geld eben über ein Tierheim. Finde ich in Ordnung.
Tolle Sache. Thomas, danke dir für deine Zeit wieder. Ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Feier noch schön deinen Festtag. Lass dich hochleben und wann auch immer du das machst. In diesem Sinn, bleib uns erhalten, vor allem, dass wir weiter viele Sendungen machen können. Es gibt genügend Themen, die wir aufgreifen müssen.
Ja, in diesem Sinne, euch geruhsame Weihnachten. Ihr werdet sie ja wahrscheinlich sehr geruhsam alle verbringen dieses Jahr.
Wir haben ja noch 2 Sendungen bis Weihnachten, oder?
Ja, ich bin nur gerade schockiert, wenn ich sehe, dass sie jetzt bei euch, was sie bei euch alles planen.
Ja, da können wir dann im Detail nächstes Mal drauf eingehen. Also,
das wisst ihr besser als ich, das müssen wir hier nicht machen.
In diesem Sinn. Thomas, alles Gute, viel Spaß mit Marco und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. 2 Wochen ist es wieder soweit. Liken, abonnieren, Glocke drücken, alles, was man heutzutage tun muss.
Nur Wieso besuchen.
Immer auf die Homepage gehen, geht auf Telegram, alles, was ihr uns findet, alles, was uns unterstützt, hält uns am Fliegen.
Ich werde übrigens jetzt zur Info, ich werde auch nicht mehr verlinken die Videos bei YouTube, sondern ich werde jetzt direkt die Videos auf die Seite online stellen. Also YouTube ist für mich auch gestorben. YouTube werde ich nicht verlinken.
Wir haben es auf New 7, ist doch noch einiges da, solange
ja,
wir noch.
Und dann ist es weg und dann kriege ich hinterher die ganzen bösen Mails. Oh, ich wollte die Sendung 36 gucken, die ist nicht mehr da. Wo ist denn die? Weil
auf der YouTube Homepage. Gesperrt. Auf der Homepage.
Genau. Und das muss ich 80 Mal am Tag in E-Mails schreiben, da habe ich keine Lust mehr zu. Scheiß YouTube.
In diesem Sinne. Mimi aus Petersburg. Also bis bald. Ciao. Servus. Macht es gut. Tschüss.